Dann war ich Barkeeper, da habe ich dann die Artdirektorin der Vogue kennengelernt und habe gesagt, ach, Medien finde ich gut, kannst du was für mich machen? Ein irrer Adrenalinschub, also wenn Alarm ist, ist es in Odessa noch in Anführungsstrichen harmloser.
Hast du Zuversicht?
Total.
Das ist Zuversicht, ein Podcast, der den schönen Glimps ins Leben bringt. Ein Podcast, der mich mit Menschen sprechen lässt, die aktiv unsere sonst so verrückte Welt verändern, die eine Spur in ihr legen, damit einiges besser, lebenswerter, vielleicht ja sogar nahbarer im Miteinander wird. Gehostet wird Zuversicht von mir, Anne Siegel. Einige von euch kennen mich vielleicht vom gleichnamigen TED-Talk Zuversicht oder durch meine Bücher und Radiobeiträge. Meine Gespräche mit den Zuversichtlichen gibt es hier ab jetzt alle 14 Tage, also im Podcast-Provider eures Vertrauens oder bei Spotify, Apple und Co. und ganz konzentriert auf der eigenen Seite des Podcasts, die ihr in den Shownotes findet und die sich jetzt nach und nach mit neuen Folgen füllen wird. Die erste Folge Zuversicht führt in die Ukraine, nach Odessa. Da sitzt an einem Abend, an dem wir uns hier treffen, ein Berliner namens Andreas Tölke. Ein Mann, der mal ein bekannter Lifestyle-Journalist war und der heute die Hilfsorganisation Be an Angel leitet. Herzlich willkommen, du bist mein erster Gesprächspartner in meinem Podcast über Zuversicht.
Ebenso.
Ich sehe dich gerade in welchem Ort?
In Odessa.
Wie schön. Also wie schön, ja, Odessa eigentlich. Wie ist Odessa heute? Was geht ab in Odessa?
Was geht ab in Odessa? Na, Zelensky war ja letzte Woche da mit, ich glaube, das war der griechische Ministerpräsident. Und zwei Tage vor seiner Ankunft waren hier nächtliche Bombardements. Ich konnte das dann vom Balkon aus sehen, also die Abwehrflak der Ukrainer, das sind dann immer rote, als Deutscher denkt man immer an Feuerwerk, das sind rote Pfeile, die in den Himmel gehen, es ist irre laut und die ukrainische Luftabwehr hat eine Nacht 17 Drohnen abgeschossen, also es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Die nächste Nacht ist leider ein Wohngebäude getroffen worden, es sind fast immer Wohngebäude, zivile Einrichtungen. Da ist dann danach in der Stadt die Atmosphäre spürbar. Also man merkt förmlich, wie angespannt die Menschen sind. Und auch nach zwei Jahren Krieg, es gibt keine wirkliche Gewöhnung. Also es ist immer wieder ein neuer Schock.
Hätte ich dir vor 10 Jahren gesagt, dass du in einem Kriegsgebiet sitzt und dass du da freiwillig hingegangen bist, was hättest du mir geantwortet?
Ich hätte dir mehrere Vögel auf einmal gezeigt. Das war nie meine Intention. Das war ja auch, als ich angekommen bin, hatte ich ja geplant, ein Wochenende am 4. März 2022 wollte ich für ein Wochenende nach Moldawien. Wir hatten Evakuierungsbusse organisiert und ich bin mit einem kleinen Rollkoffer dorthin und bin hängen geblieben. Ich bin, glaube ich, nach 7 Monaten dann das erste Mal wieder zurück nach Deutschland und wollte von Moldawien ja auch nicht in den Krieg. Also mein Ding war ja, das ist außen vor, das ist schon schwierig genug. Und dann wurde es halt schwierig, weil die ganzen NGOs, die am Anfang hier Leute aus dem Süden evakuiert haben, hatten dann kein Geld mehr und konnten das nicht mehr weiter durchführen. Niemand hat ja damit gerechnet, dass dieser entsetzliche Krieg so lange dauert. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, na, fahren wir halt rüber.
Warum bist du damals ja im Monat direkt nach Kriegsbeginn dahin gefahren?
Ich war ehrlich gesagt 14 Tage nach Kriegsbeginn. Wir haben einen Anruf aus Moldawien gekriegt von Hermann Meingast. Hermann ist jetzt, wir sind mittlerweile registriert als NGO in Moldawien, der Direktor von unserem moldawischen Team. Und Hermann sagte, wir sind hier das viertärmste Land in Europa. Wir haben im Moment 250.000 Geflüchtete, Ukrainerinnen. Wir müssen irgendwas tun. Und dann war wirklich der Impuls, weil wir gesehen haben, über Polen hat das ja alles funktioniert, so anarchisch und wild, aber irgendwie konnten die Leute ja raus. Und nach Moldawien gab es kaum Wege. Also es gibt zwei Grenzübergänge. Moldawien hat dann ja auch noch als besondere Situation Transnistrien, was so eine russische Enklave ist. Das ist, glaube ich, fast 2/3 der Grenze zur Ukraine ist die transnistrische Grenze. Da kommt man ja auch nicht rüber. So, und das war dann so der Impuls, dass wir dachten, na okay, wenn da keiner ist, dann fahren wir da halt hin.
Das ist eine Gegend, über die wir eigentlich, obwohl das Zentrum des Krieges dahin rückt, immer noch nicht viel wissen. Transnistrien, Moldawien.
Anne, frag mich, was wusste ich denn, wie die Hauptstadt von Moldawien heißt? Die heißt Chisinau. Wenn mir das vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich ihn mit großen Augen angeguckt. Wir wissen nichts.
Vielleicht zu dir muss man sagen, Andreas, dass du deine Welten extrem gewandelt hast. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich habe deinen Namen bei sehr schicken Reportagen in irgendwelchen Hochglanzmagazinen gesehen. Erinnere ich das richtig?
Das tust du. Das war auch, also meine Karriere ist ja, ich bin immer durch offene Türen gegangen, die sich geboten haben. Also ich war ab irgendwann mal in soziale Arbeit studiert, habe das nicht beendet, weil ich es langweilig fand. Dann war ich Barkeeper, da habe ich dann die Artdirektorin der Vogue kennengelernt und habe gesagt, ach, Medien finde ich gut, kannst du was für mich machen? Dann war ich in einem Fotostudio von einer wirklich weltberühmten Fotografin und hatte keine Ahnung. Und dann bin ich durch Redaktionen, durch eine Redaktionskarriere gegangen und irgendwann war ich dann nach 10, 15 Jahren selbstständiger Journalist und habe dann da auch eine Karriere hingelegt, kann ich wirklich ohne Einbildung sagen. Also ich habe über Jahre Zaha Hadid begleitet, 2-mal im Jahr. Ich habe Vivienne Westwood mehrfach getroffen, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld. Also ich habe all diese Rem Koolhaas, Jeff Koons war ich mehrfach im Studio. Mein Ding war immer hinter die Kulissen zu gucken. Also mich hat immer interessiert, wie funktioniert das, dass ein einzelner Mensch so eine Karriere machen kann. Das hat mich immer erstaunt, weil das sind ja Leute, die einen Oeuvre geschaffen haben, wo man nur ohnmächtig davor steht. Also wie geht das denn? Wie schafft ein Mensch das? Und das fand ich, mich hat nie der Gürtel interessiert oder die Kollektion, das war mir immer Schnuppe. Aber auch bei Künstlern hat mich interessiert, was ist der Impuls und woher kommt das? Woraus ist es gewachsen?
Kannst du sagen, was haben die alle gemein gehabt, diese Leute, hinter deren Kulissen du geguckt hast?
Sie waren irrsinnig kommunikativ. Das heißt, sie haben sehr schnell erkannt, wer für ein Netzwerk funktioniert. Und sie haben jeder für sich Kritik so umgesetzt, dass danach was Einzigartiges rausgekommen ist. Also das sind ja sehr unterschiedliche Charaktere. Zaha Hadid ist ja leider verstorben. Eine irrsinnig tolle, wahnsinnig anstrengende Frau. aber die hat natürlich, also ich fand den Satz so gut. Im ersten Interview habe ich sie mal gefragt, warum es denn so lange gedauert hat, bis sie Karriere gemacht hat. Und sie antwortete, weil ich kein Golf spiele.
Oh, wie interessant. Vielleicht muss man für die Greenhorns, ich bin selber auch ein großer Architekturfan übrigens, und vielleicht muss man für die Greenhorns nochmal sagen, Zaha Hadid war die großartige, ich glaube, irakischstämmige Britin, die als erste Frau den Pritzker-Preis, heißt der so, ne, bekommen hat.
Genau.
Und was
genau.
mich immer an ihr fasziniert hat, von wegen Zuversicht und Visionen übrigens an der Stelle, sie hat Gebäude kreiert, die man noch gar nicht bauen konnte, weil es den Beton noch gar nicht dazu gab. Aber sie hat an ihre Vision geglaubt und irgendwann konnte man die bauen.
Ja, das ist doch. Also der Weg, also A ist in eine Männerdomäne rein, was ich irre finde. Das ist einfach so. Architektur ist eine krasse Männerwelt. Also Baustellen sind eine Männerwelt, Statistiker, also die ganzen Gewerke drumherum. Die Kunden, wenn es um Milliarden und Millionenbeträge geht, sind Männer, Banken, mächtige, potente, alte weiße Männer. Und die hat da wirklich irgendwie ihren Weg gemacht. Und das halt, was ich gesagt habe, sie hat verstanden, ein Netzwerk aufzubauen. Sie wusste um die Umstände und sie hat die Kritik an ihrer Arbeit so gefiltert, dass nachher was passieren konnte.
Ah, auch interessant. Okay, verstehe.
Ja, weil sie war kritikfähig. Man hat ihr das nicht angemerkt, auch Vivienne Westwood. Vivienne Westwood ist eine ähnlich dominante, krasse Person gewesen. die auch immer damit gearbeitet hat, wie ist eine Reflexion von außen? Und wie reagiere ich da drauf? Und die hat eh nicht gesagt, also sie hatte halt keine Budgets für irrsinnige Seiten an Werbung. Von daher konnte sie nicht so berühmt werden, wie sie eigentlich hätte werden können.
Ich kann mich übrigens erinnern, es gab mal eine Serie auf Arte, die ich wahnsinnig geliebt habe, Durch die Nacht mit. Und da gibt es, ne? Oder?
Ja,
und da,
toll.
Ich vermisse diese Serie und ich habe tatsächlich ganz wenige aufgezeichnet. Eine davon, und ich glaube, es war sogar meine Lieblingsfolge, war Zaha Hadid in Dubai mit,
ja.
Wer war das noch? Der war früher ein Buddy von Merkel, also hat mit ihr zusammengearbeitet, wurde dann ein ostdeutscher Kulturmanager und ging nach Dubai und baute dort, ich glaube, Guggenheim auf. Sondheim?
Ja.
Liefern wir nach. Aber es war toll, weil wenn du sagst, sie war schwierig, das war wirklich faszinierend, wie die beiden in so einem, ich erinnere noch, ein Restaurant neben so einer Indoor-Skihalle in Dubai. Das war phänomenal.
Ein Albtraum. Ja. Und sie war so angepisst darüber, genau. Weil sie fand das Ding so scheußlich. Mhm. Und dann ging das sehr, sehr lange weiter. Und am Ende endeten sie in ihrem Hotel und sie steht neben ihrem Pressemann, Glenn, den kenne ich auch sehr gut, und guckt ihn so an und sagte, wie, was, noch mehr Aufnahmen? Und das war so ihr Stil. Und die Leute haben wirklich, die haben Angst vor ihr, aber sie hat so einen irren Humor gehabt. Ich weiß noch, ich habe in Frankreich sie mal getroffen, da hatte sie ein Gebäude eingeweiht. Und wir saßen und kannten uns halt schon relativ gut. Und dann guckt sie eine Mitarbeiterin an und sagt allen Ernstes zu mir, Meiling, hol mir mal einen Kaffee. Und ich gucke sie an und sage, Mensch, das ist jetzt aber wirklich schwierig. Das ist schon ein bisschen rassistisch. Und sie lacht sich kaputt und sagt, Little Britain, schon mal von gehört? Meiling, hol die Zigaretten.
Super.
Also
super.
Da waren so viele Ebenen. Also ich bin bis heute, also der Tod war zu früh. Ich finde auch das Büro jetzt schwierig. Mhm. Das ist sehr, sehr schade. Da ist uns wirklich was verloren gegangen.
Aber Ihre Gebäude werden weiter gebaut.
Ja, ich habe sogar den Namen verdrängt, der liegt mir auf der Zunge. Der Stellvertreter von ihr hat dieses Büro übernommen und der macht das jetzt halt auch wieder wie so, das ist wieder Männerwelt. Also klare Strukturen, komische Hierarchien, Produkte, die gefertigt werden müssen, also I don't like. Mag ich nicht.
Ich springe nochmal zurück zu dir, lieber Andreas Tölke. Das nächste Mal, als du mir begegnet bist, war in einem Aufruf auf Facebook, den eine Facebook-Freundin von mir gepostet hatte, wo ich mich gemeldet habe, um einen Krankenwagen von Rom nach Lviv zu bringen. Da gab es aber schon Leute, die schneller waren als ich. Und ich stellte fest, dass du dahinter steckst. Und dann dachte ich, Moment, war das nicht der Typ, über den mal die Süddeutsche was geschrieben hat, der syrische Flüchtlinge aufgenommen hat in einem auch, glaube ich, ikonografischen Architekturdenkmal in der Karl-Marx-Allee? Warst du das auch?
In meiner Wohnung, ja. Das war in meiner Wohnung. Ja, war,
okay, genau. Also wir springen nochmal zurück. Hochglanz ist noch am Start. Wir sind in wahrscheinlich 2015, es ist die Flüchtlingskrise und du scheinst zu beschließen, mein Hund und ich brauchen Mitbewohner.
Dringend. Nein, das ist schön formuliert. Das war wirklich ein bisschen.
Du hattest doch auch einen verrückten Hund, richtig?
Den habe ich immer noch.
Okay, sprechen wir hier über eine
französische... Das ist der Walter Matthau, genau. Das ist Walter Matthau unter den Hunden.
Eine französische Bulldogge.
Genau, okay. Genau. So, anyway, auf jeden Fall, ich habe 15 im September die Nachrichten wie alle anderen auch mir angeguckt und fand das irgendwie so erbärmlich, dass in der viertstärksten Weltwirtschaftsmacht Menschen, die aus dem Krieg geflohen sind, im Park leben mussten. Mhm. Weil deutsche Bürokratie und Behörden, das war damals Mario Chaya, der mittlerweile auch eine dicke Nummer in der CDU ist, da ist er genauso schwierig wie, um es vorsichtig auszudrücken, wie damals als Chef von diesem Landesamt. Und die Leute konnten sich über Wochen und Monate nicht anmelden und saßen halt im Park. Und es waren dann Berliner wie ich, Berliner und Berlinerinnen, die dann gesagt haben, naja, okay, dann machen wir halt die Bude auf und holen die Leute rein. Geht ja nicht, die kommen aus dem Krieg, sitzt halt irgendwie die syrische Großfamilie mit drei Kindern, sitzt da in einem Park, also albern. So, und bei mir war das halt auch so. Dann habe ich irgendwie eine Freundin angerufen, die war bei einer Organisation tätig damals schon und habe gesagt, Mensch, jetzt schick mir halt 4 vorbei. Also es kamen 5, die klassischen jungen Männer, stinkend, ungeduscht, übernächtigt, völlig geschlaucht. Dann hatte ich aus meiner Luxuswelt ja diese ganzen Amenities, also die ganzen Pröbchen, habe ich dann irgendwie Rollen mit Handtüchern gemacht und La Prairie und weiß der Herr was für Luxusprodukte. Und dann haben die innerhalb von 10 Sekunden meine Bude in einen Wellness-Tempel verwandelt. Mit rein habe ich mich dann noch unterhalten, zwei sind dann sofort irgendwie wirklich ins Wachkoma gefallen. Das war, glaube ich, das erste Mal seit Monaten, dass sie eine Matratze unter sich hatten. Und habe das erste Mal mir angehört, was es bedeutet, aus einem Krieg zu flüchten. Und danach war mein altes Leben vorbei. Also, war halt so.
Wie war dein altes Leben, Andreas? Was war dein Lifestyle eigentlich zu der Zeit?
Gepackte Koffer.
Okay.
Also ich war 6 Jahre lang mindestens eigentlich in Berlin zum Boxenstopp, Wäsche waschen, umpacken und wieder los. Also es war, damals war Journalismus ja gerade das, was ich gemacht habe, subsumiert unter Lifestyle. Das war bei mir der Fokus zeitgenössisches Design, Architektur, Modepersönlichkeiten und zeitgenössische Kunst. Da gab es dann halt irgendwie die gesponserten Business-Class-Flüge nach Shanghai. Und dann kommt man da in die Executive Suite vom Mori Tower, hieß es oder heißt es noch. Also Executive Suite ist dann nochmal eins drüber im 53. Stock und steht in 200 Quadratmetern Suite mit bodentiefen Fenstern. Mein Fotograf kommentierte das damals, er hat seine eigene Suite, machte die Tür auf, die junge Frau, die uns dahin begleitet, ist ein Berliner, und kommentierte es mit den Worten: Das ist mir alles nicht rich enough. Wir haben uns weggeschrieben. Wir haben uns weggeschrieben. Wir sind mit dem Rolls-Royce zum nächsten Hotel abgeholt worden.
Wahnsinn.
Ja, ernsthaft. Das war alles, das war völlig paradox. Das war völlig, aber das hört sich jetzt so wie so eine Bubble an. Was mir immer wichtig war, und das hat mir auch Spaß gemacht, war die Geschichten zu erzählen. Und mir war auch wichtig zu erzählen, dass auf den ersten Blick sehr teure Dinge einen Wert haben. Und dass man doch bitte lieber sich den schlimmstenfalls Gucci-Gürtel vom Munde abspart, bevor man 28 Mal zu Primark rennt oder bei H&M die Berge an Textilien, die auf diesem Planeten rumfliegen, reichen für die nächsten 80 Generationen. Warum sich überhaupt noch jemand was kauft, erschließt sich mir zum Beispiel nicht. Das können wir alles sein lassen. Wir können das wirklich sein lassen. Wir müssen Paradigmenwechsel machen.
Ja, ich stimme dir total zu und ich stelle auch gerade fest, dass damals der Journalismus so behandelt wurde, wie heute Influencer behandelt werden, oder?
Ja,
So,
genau.
ne, diese so Zucker in den Arsch blasen
Ja,
mäßig.
ja, ja, ja,
So,
genau. Und
ja.
ich war so ein Premium-Influencer.
Okay, ja, okay. Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, du bist jüdisch. Das ist sicher auch noch mal wahrscheinlich noch mal ein großer Sprung gewesen, arabischstämmige junge Männer einzuladen. Oder war das für dich eine Frage?
Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Finde ich auch wirklich, also ich halte Religion für eine Privatangelegenheit. Dass jüdisch sein auf einmal in Deutschland wieder so auf dem Radar ist, finde ich echt schwierig, weil, mei, also mir fehlen mir fast die Worte. Auch das ist meine Privatangelegenheit.
Aber
Also
das ist
ich bin.
okay, dass wir drüber sprechen, oder willst du, dass ich das rausschneide?
Absolut.
Ja, okay,
Nein,
gut. Ja,
gar nicht,
okay.
gar nicht, gar nicht. Nee, weil es hat sich ja sehr geändert. Also meine Genese ist eine Mutter, die die Shoah überlebt hat.
Ja.
Die mit dem Judenstern rumgerannt ist, die versucht hat, sich die Augen auszuwaschen, weil sie blaue Augen wollte, die mit Steinen beworfen ist, die ihr Abitur nicht machen durfte, weil sie Jüdin ist, die ihre Eltern verloren hat, all das. Also ich bin mit einer traumatisierten Mutter aufgewachsen. Die hatte posttraumatische Belastungsstörung, sagt man ja jetzt. Die hatte chronisches Asthma, war ihr ganzes Leben lang auf Cortison,
Wow.
hat permanent Asthmaanfälle bei Stress gekriegt. Das war alles die Reaktion auf das, was ihr widerfahren ist. Und daraus resultiert natürlich auch mein Engagement, weil ich finde einfach, Menschen haben das Recht auf Flucht, auf Sicherheit und auf die Chance, irgendwo anzukommen. Also es gibt Asylrechte, die sind alle durchaus berechtigt in bestimmten Bereichen mit kleinen Einschränkungen. Und dann muss man dann halt durch so ein Verfahren gehen, muss gucken, macht das wirklich Sinn? Aber erstmal müssen Menschen ankommen können, brauchen doch über dem Kopf, müssen sich erholen können. Und da muss man halt gucken, was passiert. Was willst du mit deinem Leben? Mhm. Also Geflüchtete und Flüchtlinge sind ja keine Kuscheltierchen, die man sich mal ebenso hält. Sondern es sind ja in der Regel erwachsene Menschen, alleinreisende junge Männer. Bisschen anstrengend aus patriarchalischen Systemen. Das ist ja immer so ein bisschen tricky, aber egal. Und dann muss man denen eine Chance geben. Und wenn die dann durch die Türen gehen, die sich öffnen, ist doch gut. Da gewinnen wir doch auch.
Wie hast du dich und wie haben sich damals diese jungen Männer, die durch deine Tür gingen, miteinander verändert?
Da darf ich noch eine Anekdote zum Jüdisch sein. Bei mir zu Hause lag eine Kippa rum und da war eine Familie aus Herat. Oma, die hieß wirklich Bibi Habibi. Die lebt auch noch. Die war damals steinalt. Fatimutti Habibi und Ahmad Mohammed Habibi. Und da lag meine Kippa rum und dann sagten die so, was ist das denn? Und ich so, total tolle Frage, das wisst ihr doch. Muss ich da jetzt irgendwie noch eine kleine Einführungsrunde drehen? Und dann lachten die und sagten, ja, unsere Nachbarn waren ja in Herat in Afghanistan, waren ja auch jüdisch. Und zu Schabbat mussten wir immer rübergehen, das Licht anmachen und das Essen auf den Herd stellen. Und das war auch wieder so, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Was weiß denn ich von jüdischen Afghanen? Ja. Das war ja für mich auch, da habe ich gar nicht mit gerechnet.
Wie interessant.
Und das war dann das Thema. Also so haben wir dann über Judentum geredet.
Super.
Und bei allen anderen war das ähnlich. Also als diese, das waren glaube ich 18, gab es krasse antisemitische Übergriffe. Dann hat das Team aus dem Restaurant im Kreuzberger Himmel, den wir dann gegründet haben, alles Muslime, zwei junge Männer, haben sich mit mir mit Kippa fotografieren lassen.
Wow.
Aus Solidarität. Und jetzt auch, also jetzt bei Gaza, Israel, haben wir natürlich drüber geredet. Und das Team hat zu mir gesagt, ich habe sie darauf angesprochen, weil es mir wichtig ist, Dinge auszusprechen. Und sagten dann nur, wir kommen doch aus Terror. Wir sind doch die Letzten, die nicht verstehen, was Terror bedeutet. Und die haben sehr, sehr klare Worte gefunden zu dem, was die Hamas macht. Was man ja oftmals in deutschen Medien gerade ein bisschen vermisst.
In der Tat, ja.
Das heißt, Entschuldigung, kleiner Ausflug.
Ja, es ist ein wunderbarer Ausflug. Das heißt, du hast auch damit schon erzählt, daraus, aus dieser Aktion ist ein Restaurant entstanden.
Ja. Ja, das war dann 2018, wo wir uns gedacht haben, wir wollen Begegnung schaffen, wir wollen Orte schaffen, wo der Geflüchtete auch wahrgenommen wird als ein selbstbestimmtes, normales Wesen. Mhm. Und sonst war das ja immer so, entweder man war der hilfreiche Helfer mit Tränen in den Augen und hat dann irgendwie Familien in Kinos gezerrt, in Filme, die sie vielleicht gar nicht mochten und die haben das dann anstandshalber mitgemacht oder was auch immer für Aktionen. Oder man hatte halt als Geflüchteter und hat bis heute ruppige Behörden, Mitarbeiterinnen, die in der Regel davon ausgehen, dass es das Formblatt 26a-11 Ablage 4 in Afghanistan natürlich genauso gibt wie in Deutschland.
Stichwort deutsche Leitkultur.
Das ist ein Albtraum. Die erste Partei, die wirklich eine Behördenreform durchsetzt, ich wähle die den Rest meines Lebens, ich schwöre.
Jetzt schon der Satz des Tages.
Ja, aber Anne, ist doch so, die labern alle nur rum. Mm. Und jeder von uns ist doch total überwältigt. Ein Freund von mir, Architekt, sagt, es gibt 2200 Bauvorschriften für Einfamilienhäuser. Da sage ich, wie baust du denn? Was? Da sagt er, ja, mit viel Glück. Ja. Und dann sagt er, baut halt und hofft, dass keiner kommt.
Ich habe gerade gehört, Erbscheine erteilen in Berlin dauert 2 Jahre.
Ach du meine Güte.
Ja, ja.
Dann sollte ich mich ja jetzt schon langsam auf meinen Tod vorbereiten, damit das dann auch alles reibungslos läuft.
Du lebst zwar in einer sehr gefährlichen Gegend, lieber Andreas. Bitte warte damit einfach noch.
Nee, ich habe auch keinen Bock. Nee, Gott liebt mich. Der passt schon schön auf mich auf.
Sehr gut. Ist damals deine Organisation schon entstanden?
Das ging 15 los. Mit genau all diesen Privatleuten, die bei sich dann den alleinreisenden, ach so feindlichen, schlimmen jungen Mann aufgenommen haben und in der Regel mit denen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und daraus ist es dann entstanden. Wir haben ja auch gedacht, auch wie bei Ukraine, wir starten immer und denken, naja, da gibt es eine Krisensituation, da muss man jetzt halt mal kurzfristig einspringen, bis damals gedacht, deutscher Staat übernimmt. Ukraine hat ja keiner damit gerechnet, dass dieser Scheißkrieg 2 Jahre dauert.
Ja.
Ich stelle gerade fest, bei dir ist was passiert, worüber ich gestern noch gesprochen habe. Bin gestern aus Neubrandenburg von einer Lesung zurückgekommen und habe im Zug mit jemandem mich unterhalten und habe die Geschichte eines meiner Bücher erzählt, Senora Gerta, über eine jüdische, ne, du kennst es wahrscheinlich, die jüdische ja. Wiener Schauspielerin, die einen heimlichen Helfer in Hamburg hat, der ihr hilft, ihren Mann aus dem KZ zu bringen. Längere Geschichte. Und die fragte, warum hast du damals die Geschichte gemacht? Und die Antwort war, weil Menschen einander vertrauten, die überhaupt keinen Grund hatten, einander zu vertrauen. Und es ging gut aus. Also dieses Vertrauen, ich nenne das jetzt mal Cross-Border-Vertrauen, hat funktioniert. Und ich glaube, das ist, weil es hier ja auch um Zuversicht geht, ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Glücklichwerden, einander zu trauen. Eben nicht das Böse im anderen zu sehen, sondern dem auch die Chance zu geben, ja, sich zu ändern. So, ja.
Ja, ja. Und ich erlebe das hier auch immer wieder. Also wir hatten heute gerade die Übergabe von 30 Laptops an Binnenflüchtlinge.
Wahnsinn.
Das war eine extrem anrührende Veranstaltung. Unter anderem kam eine ukrainische Frau auf mich zu, die hatten von uns, glaube ich, 5 Laptops gekriegt. Die haben 10 Kinder und haben jetzt noch 2 Waisenkinder aufgenommen. Das ist Vertrauen. Mhm. Also dieses Vertrauen darin, dass man Dinge zum Guten wenden kann, mit von außen betrachtet vielleicht einer kleinen Aktion oder einer sehr großen, nämlich Kinder bei sich aufnehmen und die Verantwortung zu übernehmen. Aber diese Mutlosigkeit, die ich oft in Deutschland fast rieche und schmecke, das ist so unverständlich, weil uns geht es wirklich gut.
Ja.
Und dieses permanente Besserwissen und Meckern und, also ich kann das gerade jetzt mit dem Abstand und wieder aus der Ukraine reinkommen, wo es hier wirklich um existenzielle Fragen geht, da sitze ich immer nur davor und muss sehr an mich halten, dass ich eine Schnappatmung kriege.
Ich glaube, wir müssen auch über Zuversicht sprechen. Das war meine Idee. Vor Corona wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, einen TED-Talk zu machen. Und ich sagte gleich, ja klar, und welches Thema ich denn haben wollte. Und dann habe ich einen TED-Talk über Zuversicht gemacht. Mhm. Weil ich finde, das fehlt uns. Und lustigerweise, das ist jetzt Abteilung Nähkästchen, mein erster Literaturagent hatte einen Zettel von mir in der Schublade. Und da stand übrigens drauf, lieber Klaus, sollte ich jemals auf die durchgeknallte Idee kommen, meine Autobiografie zu schreiben, dann muss sie heißen, mein Name sei Zuversicht. Also es ist ein Thema, das mich immer schon interessiert hat. Er ist nicht mehr mein Agent, aber ich glaube, den Zettel gibt's noch in seiner Schublade. So.
Meine Mutter hatte mir übers Bett gehängt als Kind den Spruch, kein Übel ist so groß wie die Angst davor.
Oh, wow. Wow. Das ist
und das großartig. Ist was, das begleitet mich den Rest meines Lebens. Das ist ja. Also aufhören mit diesem Abgrenzen und Bedenkentum und erstmal das Schlimmste vermuten. Mhm. Es gab in den 80ern eine Beschreibung von Deutschen in der New York Times, The German Angst.
Ja klar, das ist ja bis heute auch ein Schlüsselbegriff. Ja. Ja, ja.
Dann irgendwie dieses Nicht-Überwinden vom Dritten Reich und von der Shoah. Also haben die Deutschen ja, sorry to say, haben sie nicht in den Griff gekriegt.
Ich bin übrigens ein seit meiner Kindheit schon extrem gut gelaunter Mensch und bin deshalb anderen in Deutschland immer suspekt. Ich kenne das, seit ich Jugendliche bin. Ich lebe ja in Köln und ich gehe durch die Straße und ich lächle und Menschen gucken mich an und denken, was will die? Früher dachten die, will die mich anbaggern? Heute denken die, will die mich ausrauben? Und ich habe vier Jahre in San Francisco gelebt und meine Freunde dort sagten immer, Anne, du musst hierbleiben, you are a natural born Californian. Und ich lebte auf dem zweithöchsten Hügel der Stadt und immer wenn ich diesen Hügel runterging ins Eureka Valley, habe ich quasi, Andreas, mit mir selber eine Art Wette gemacht, ob ich es schaffe, schneller zu lächeln als der mir entgegenkommt. Und das hat nicht funktioniert. Totale Gegenwelt zu Deutschland. Ja. Die Bücher haben mich wieder hierher zurückgebracht, aber ich bin im Herzen noch sehr kalifornisch geblieben.
Na, und jetzt mach das gerne so weiter, aber bleib schön in Deutschland.
Ja, man kann mir das auch irgendwie nicht austreiben. Es geht irgendwie nicht. Irgendjemand hat dann gesagt, aber wie kommt das? Und irgendwann war ich so genervt und habe gesagt, du kennst ja Obelix, ich bin damals in einen Pott mit Glückskeksen gefallen. So.
Sehr gut.
Ja, so, ja. Weil... Ja. dass man sich dafür erklären muss, gute Laune zu haben. Also ich habe ein sehr glückliches Leben und ich finde, das darf man auch ruhig zeigen. Ja, so.
Ja, muss man auch, weil ich glaube, dass das auch wirklich Batterie für die Umwelt ist. Also ich sehe dich ja jetzt auch die ganze Zeit am Strahlen und das mit einer tolle positiver Energie. Ich merke ja auch, dass ich mit dir jetzt so rede, weil du mich so anstrahlst. Mhm.
Siehst du, schön, dass wir die Kamera zum Einsatz gebracht haben. Ich habe mal lustigerweise, ich lese in so wirklich verrückten Orten teilweise und ich habe mal eine Lesung, also habe schon mehrere Lesungen in Ueckermünde gehabt, die dann auch immer größer werden, weil Leute sagen, ach, die ist ganz interessant, die macht Literatur-Stand-up, komm doch mal mit. Und da kam mal eine Frau nach der Lesung zu mir, die mir einen Schlüssel über mich auch verraten hat und sagte, also wissen Sie, ich finde ja Ihre Bücher auch super, aber ich sage Ihnen jetzt mal, warum ich immer in Ihre Lesungen komme. Wenn ich Sie hier auf der Bühne erlebt habe, dann bin ich noch 2 Monate, habe ich noch diese Energie im Körper.
Super.
Ja, das hat mir ein totales Geheimnis verraten über mich. Das fand ich wirklich interessant. Und ich denke übrigens, ich bin wahrscheinlich an keinem Ort so sehr ich, wie wenn ich da meine Literatur-Stand-ups mache und ja frei improvisiert Geschichten zu meinen Büchern erzähle und manchmal sogar ganz vergesse, dass ich ja auch noch ein Stück lesen soll. Also mein Motto ist übrigens, ich erzähle Ihnen das, was nicht im Buch steht. Zum Beispiel, wer wirklich der Vater von Marias unehelichem Kind aus dem ersten Buch war und so, ja. Das finden die super, ja. Nochmal zurück zu dir und zum Glücklichsein. Bist du heute glücklicher als damals, als du noch die Lifestyle-Geschichten gemacht hast?
Ja, ich finde ja, jedes Ding hat seine Berechtigung. Ich finde das auch immer schwierig, wenn es so aufgewogen wird. Also A, hat jedes Leben seine Zeit für bestimmte Dinge, die dann in diesem Leben passieren. Und ich fand es damals, was ich gemacht habe, auf eine andere Art und Weise gut und richtig. Ich war müde. Also mit 55 habe ich so gedacht, ich möchte das jetzt auch nicht mehr lange weitermachen, weil das hatte sich für mich erledigt.
Warst du verheiratet, gebunden in einer Beziehung?
Nee, ich habe 4 Beziehungen erfolgreich beendet.
Okay.
Und jetzt ist es so ein Zeitpunkt, wo ich so denke, bis ich mal jemandem erklärt habe, wie mein Leben ist und dann mich selber auch noch erklären, ich bin jetzt kurz vor 64, ich habe das alles durch. Also das ist auch, es gibt ja Menschen, die sind einfach gerne zu zweit und lieben und leben Beziehungen, bin ich nicht.
Das ist aber immer eine gute Voraussetzung, um eine neue Liebe zu finden. Also ich kann dir nur Hoffnung machen sowieso, aber du wirst es nicht als Hoffnung empfinden. Gerta Stern hatte ihre letzte Love Affair mit 78. Also ja, so, die wurde dann ja auch 102.
Wir reden ja jetzt nicht von Love Affair.
Okay, du hast recht. Okay, ja, interessant. Ja, okay, sehr schön. Das höre ich total gerne. Ja, sehr schön, super, ja. Hast du danach... Du hast, glaube ich, zwischendurch auch noch mal für die FAZ geschrieben, richtig? Da habe ich dir noch mal, glaube ich, eine Nachricht geschickt. Vor ein paar Wochen warst du in Quarterly. Kann das sein?
Genau,
ja.
Genau.
Ja, das fand ich einen schönen Text.
Das mache ich auch gerne. Ja, danke dafür. Es war auch schön, weil wieder so die alte und die neue Welt aufeinander geprallt sind. Also der Chefredakteur Rainer Schmidt vom FAZ Quarterly rief mich an und sagte, er hätte hier über eine gemeinsame Freundin Odessa als Reisegeschichte quasi von mir angeboten bekommen. Das könnte man doch nicht machen. War so eine sehr provokante Frage. Er meinte das natürlich etwas anders, weil sonst hätte er mich ja gar nicht angerufen. So, und dann habe ich ihm gesagt, naja, wir haben alle in Deutschland dieses romantische Bild von Krieg.
Aha.
Das heißt, hatte ich genauso.
Kann man ein romantisches Bild vom Krieg haben? Wie geht das?
Das ist ein bisschen zynisch jetzt. Also Okay. Wir haben alle die Vorstellung, wir kommen über die Grenze in der Ukraine, dann hält irgendwie die blutende Mutter ihr schreiendes Baby einem Soldaten auf einem Panzer entgegen, während rechts und links die Granaten einschlagen.
Mhm.
Und wir nehmen gar nicht wahr und können das auch gar nicht, dass es hier einen Alltag gibt. Hier wird geflirtet, die Leute betrinken sich bis zur Sperrstunde, es wird geshoppt, Leute gehen in Spas, wenn sie sich das erlauben können. Und du hast daneben halt, direkt daneben, dann halt Elend und Schützengraben und Alarm und Abwehrflak. Das ist eins. Und ich finde immer schön, hier zu erleben, so diese kleinen Fluchten, diese kleinen Momente des Glücks und Miteinanders. Also man sitzt in einem Restaurant, um 10 Uhr gibt es die letzte Runde Alkohol und draußen knallt die Flak und dann wird gar nicht darauf eingegangen, dass draußen die Flak knallt, sondern der Blick geht auf die Uhr. Bestellen wir noch einen Wein oder nicht? Das funktioniert für den Moment. Man geht trotzdem raus und ist traumatisiert. Also auch ich bin zu einem Maß traumatisiert. Also ich merke, dass wenn ich nach Deutschland komme, sobald es knallt, gucke ich in den Himmel und bin irgendwie so verunsichert. Hier ist es halt dauernd. Es ist einfach dauernd. Man ist nirgends sicher in diesem Land. Nirgends.
Ich war mal mit einer, schon lange her, also kann ich auch genau sagen, wann es war. Wir sprechen über das Jahr 2000. Und ich war mit einer Videoinstallation in Bethlehem eingeladen. Und dann begann die zweite Intifada. Und man hatte mich nicht als Journalistin dort auf dem Schirm, sondern eben als eine Künstlerin. Und ich habe dann kurz entschlossen, weil unsere ganzen Veranstaltungen nicht stattfanden, einfach von dort reportiert, bin mit dem roten Halbmond in den Autos, quasi auch Kampfhandlungen gefahren, hieß Gummigeschosse von israelischer Seite auf unser Auto und solche Geschichten. Ich habe das ein paar Wochen gemacht und habe auch, übrigens, kleiner Einschub, damals waren auch die Black Fös dabei, die heulend in der Hotellobby saßen.
Das, Gottchen, ja, das tut mir jetzt aber ein bisschen leid.
Du siehst mein Gesicht dabei, lieber Andreas. Also ich habe oft gedacht, darüber würde ich eigentlich noch gerne noch mal ein Theaterstück oder eine Komödie schreiben, weil es leider auch irgendwie Realsatire war. Und ich habe damals irgendwie begriffen, ich habe verstanden, warum Kriegsreporter saufen, weil man doch angespannt ist. Ich komme gerade drauf, weil mir das erst richtig körperlich klar geworden ist, nachdem ich Bethlehem dann verlassen musste. Eine CNN-Frau und ich wurden als Letzte quasi zwangsausgewiesen. Ich war dann erst auch noch ein paar Tage irgendwie in Tel Aviv und als ich dann zurück in Deutschland war, das war kurz vor Weihnachten, als hier so irgendwelche Idioten schon Böller, Silvesterböller schossen, da habe ich erst mal gemerkt, was das mit mir gemacht hat, körperlich. Und habe auch gedacht, ich bin da irgendwie nicht für geschaffen. So. Aber das ständig zu haben.
Gut, dass du das erkannt hast.
Ja.
Gut.
Ja. Also ich brauche auch nicht solche Situationen, um mich fühlen zu können. Das gibt's ja auch oft so, der klassische Kriegsreporter oder so. Das ist kein Vergleich zu deiner Organisation, die ja was ganz anderes macht. Aber ich habe so ein leichtes Gefühl davon bekommen, was das mit dem Körper machen kann, was einem erst auch nicht so klar wird.
Das ist ein irrer Adrenalinschub. Also wenn Alarm ist, ist es in Odessa noch in Anführungsstrichen harmloser. Es gibt dann die App und jeder guckt auf der Straße, dann wenn der Alarm losgeht, man hört den in der Regel, guckt nochmal so drauf. Und dann geht das Leben normal weiter. Die Schulkinder und alle in öffentlichen Einrichtungen müssen in einen Luftschutzbunker. Das heißt, der Tag wird irrsinnig oft unterbrochen. Nachts dann eben auch. Das heißt, man hat auch einen Tagesrhythmus, der komplett aus dem Fugen ist. Und dann ist dieser Moment, wenn es wirklich knallt und wenn Einschläge sind, gibt es einen totalen Adrenalinschub.
Wow. Wenn du sagst nachts, heißt das, ihr springt aus den Betten und müsst in irgendwelche Bunker? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das ist ja mit der Situation der Bunker leider nicht so wahnsinnig opulent gelöst. Also eine Freundin von mir wohnt außerhalb von Odessa. Das ist leider auch ein oft angegriffenes Ziel. Wir haben nicht mal einen Keller. Also der nächste Bunker ist 20 Minuten zu Fuß entfernt.
Wow.
Jetzt darf man bei Sperrstunde aber auch gar nicht mehr auf die Straße. Also es ist alles dann, also die Regularien widersprechen sich da so ein bisschen. Viele sitzen wirklich in den Korridoren, in den Badezimmern, in Innenräumen der Wohnung und warten einfach ab. Und man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür. Also das erste Mal, als Raketeneinschläge in unmittelbarer Nähe bei mir waren, das war in Mykolaiv, da habe ich mit meiner deutschen DNA gar nicht verstanden, dass es Raketen sind. Ich habe ein Geräusch gehört, einen Knall, und habe das auch gespürt am Boden und habe so gedacht, ach, die reißen da was ab, da wird was neu gebaut. Also ich wusste, ich bin hier in einem Kriegsgebiet, das ist die Ukraine und hier ist Krieg, und trotzdem hat meine ganze Zellgeschichte mir signalisiert, nö, das ist jetzt. Bei der zweiten war mir dann klar, das war 800 Meter entfernt, oh wow, das ist jetzt ernst. Aber da hat man dann auch dieses Ding, dass in der Regel die Raketen dann an einer Stelle eintreffen. Es gibt wenig Situationen, das ist mir einmal in Cherson passiert, wo die Russen einfach flächendeckend bombardiert haben. Da war dann mal 500 Meter im Süden, 800 Meter im Osten und 1 Kilometer im Westen. Da wird es dann schwierig. Aber so kannst du quasi sagen, okay, Odessa war bis zu auslaufendem Getreideabkommen Innenstadt sicher. Da war Hafen bombardiert und Randgebiete der Stadt. In der Innenstadt ist nichts passiert. Jetzt ist die Kathedrale vor, glaube ich, 3 Monaten bombardiert worden. Das ist hier von meiner Unterkunft vielleicht 4 Minuten zu Fuß. Oder die Wohnung, die ich hier hatte in der Seitenstraße, sind 2 Gebäude ausradiert worden. Wie gesagt, vorgestern 5 Kinder und 2 Erwachsene sind gestorben.
Deine Organisation heißt Be an Angel.
Jo.
Was für ein schöner Name.
Ich finde den furchtbar, der ist mir viel zu pathetisch.
Wirklich?
Ja, das ist mir zu cheesy.
Aber ich hast du dir den nicht ausgedacht?
Nö, das war dann irgendwie so eine Gemeinschaftsangelegenheit. Mir war das wurscht.
Okay.
Und wenn Menschen halt dafür brennen, dann ist es halt so. Aber ich finde den echt schwierig.
Das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist ja lustig.
Aber Anne, ernsthaft, ich meine, bitte, sehe ich aus wie ein Engel? Nein.
Och, jetzt ein bisschen blurry jetzt hier vom Bild.
Ganz aber
irgendwie. Du hast ja eben deine Flügel abmontiert. Also das habe ich ja nicht erzählt. Das war, bevor die Kamera anging.
Ja, nee, aber egal. Also ja, sie heißt Be an Angel.
Was ist die Aufgabe von Be an Angel? Und es startete, war das Restaurant damals auch schon, wo du praktisch die Geflüchteten ja dann zu Mitarbeitern gemacht hast, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, das ist richtig.
War diese Organisation schon?
Ja, die Organisation gab es zuerst. Das war 2015 mit dem Einsatz von den Menschen, die angekommen sind, mit einer kurzfristigen Unterstützung. Dann haben wir uns professionalisiert. Asylverfahren, Asylbewerberleistungsgesetze, Königsteiner Schlüssel, all diese ganzen bürokratischen Irrsinnsveranstaltungen. Und dann haben wir 18 das Restaurant aufgemacht, eben um eine Begegnung zu machen, die Leute in Arbeit zu bringen und eben nicht mehr Geflüchtete auf Podien, die über ihre furchtbare, wirklich furchtbare Geschichte referieren, sondern der junge Mann, der aus Afghanistan kommt und der den Wein an den Tisch bringt. Und 2022 war dann wieder die Reaktion, da gibt es eine Krise, wir machen da mal was. Und das ist für uns ein Prozess gewesen, das bin ja nicht nur ich alleine, das ist mittlerweile in 4 Ländern registriert und haben in jedem der Länder so ein Team von mindestens 3 Leuten, die eigentlich konstant mit uns arbeiten oder für, war jetzt der Prozess anzulernen, dass wir sagen, okay, wir haben es verstanden, es wird uns länger geben. Und in Deutschland war das dann halt auch am Anfang raus aus dieser Nothilfe, sage ich mal, ist ein beschissenes Wort, aber nehmen wir es mal so, rein in eine Situation, dass die Menschen unsere Hilfe nicht mehr brauchen. Also eigene Verantwortung übernehmen mit Unterstützung, wo man am Anfang sagt, okay, das sind deutsche Ausbildungswege, das ist irgendwie deutsches Mietrecht, bla bla bla. In der Ukraine ähnlich. Also wir haben bis jetzt evakuiert über 22.000 Menschen und haben in die Ukraine gebracht jetzt roundabout 5.000 Tonnen Hilfsgüter.
Entschuldige,
das ist Notfallhilfe.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz innehalten. Also das heißt, ihr habt 22.000 Menschen aus dem Kriegsgebiet rausgebracht, richtig?
Ja, naja, das ist richtig. Dein Gesichtsausdruck dafür ist gottvoll.
Ja, ich habe eine Gänsehaut. Wirklich, ich habe eine Gänsehaut. Ich meine, das ist ja etwas, dafür treffen sich irgendwelche Außenministerien oder vielleicht auch nicht. Das ist doch ein logistischer, wahnsinnig großer Aufwand. Wie viele Menschen saßen dahinter?
2 Leute in Moldawien, 2 Leute in der Ukraine, mit mir 3. Nee, stimmt nicht. Hier in der Ukraine waren es 5. Und in Deutschland nochmal 4.
Unglaublich, Andreas. Und das heißt, wie seid ihr an die Menschen gekommen? Wie seid ihr an die Busse gekommen? Du hast einfach gemacht?
Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin keine One-Man-Show. Ich bin so ein bisschen das Gesicht vom Verein. Und dadurch, dass ich halt auch gerne und viel rede, merkt man ja gerade.
Super für mich.
Passt so ganz gut. Ich habe so einen Mitteilungsstau.
Herrlich.
Nein,
Herr damit, give it.
Das Team ist 2 Jahre lang 16 Stunden am Telefon gewesen.
Wahnsinn.
Bis heute.
Ja.
Bis heute. Und haben dann, wir haben ganz viel gelernt. Also wie checkt man Leute hier ein? Wir haben mit dem UNHCR haben uns angeguckt, was sind so die Maßstäbe für Menschenschmuggel und für menschenwürdige Behandlung. Das haben wir quasi übernommen. Dann bringen wir die Leute, das wäre bis 40 Kilometer an der russischen Grenze im Osten.
Unglaublich.
Ich bin hier, weiß nicht, wie viel 100.000 Kilometer gefahren. Mir war es immer wichtig zu erleben, wir arbeiten mit neuen Leuten zusammen, ich kenne die nicht. Mhm. Ich will sehen, wie die gehen, die mit den Menschen um, die wir befördern und denen wir Hilfe anbieten. Mhm. Weil ich finde, wenn da Leute dabei sind, die die mies behandeln und die paternalistisch sind und unangenehm, dann möchte ich das nicht. Mhm. Das sind Menschen in Krisensituationen, die dürfen dann auch gerne mal ausflippen, schlechte Laune haben und sich daneben benehmen, weil die haben gerade alles verloren.
Ja, klar. Ja.
Und dann sind wir diejenigen, die in der sicheren Situation sind. Wir fahren nämlich wieder raus. So, anyway, auf jeden Fall haben wir dann hier das Check-in gemacht. Dann ging es über die Grenze. Da haben wir dann arbeiten wir immer noch zusammen mit dem Innenministerium von Moldawien. Die registrieren dann die Menschen, die ankommen. Dann gucken wir in Deutschland, welches Bundesland hat noch Kapazitäten, sprechen das vorher ab.
Wenn du sagst,
und dann geht es dann nach Einrichtung.
Ja, und wenn du sagst, in Moldawien ankommen, heißt, das sind ukrainische Flüchtlinge, die rüber nach Moldawien geflohen sind. Okay, ja.
Immer noch. Also wir haben jetzt der nächste Bus geht am 17.
Wie 17. März. Wie viele Menschen passen in so einen Bus?
55.
Wahnsinn, wie viele Busladungen. Ich kann mich übrigens erinnern an dieser Stelle auch noch an eine traurige Geschichte. Einer der Busfahrer ist ums Leben gekommen, richtig?
Oh Anne, das war ein Albtraum. Das ist bis heute, der Mann ist bis heute fest an meiner Seite. Mhm. Fest an meiner Seite. Alex war, der hat immer zu mir gesagt, du bist der General, ich bin der Kolonel. Und hat wirklich... Das ist so ein Klotz von Mann gewesen und ich bin ja für die Ukrainer und für die Moldawier bin ja so ein Krischball, so ein alter weißer Mann aus dem dekadenten Deutschland.
Okay.
Die haben mich am Anfang echt nicht ernst genommen. Die dachten immer, der lächelt zu viel, der ist zu freundlich, ist ein ganz komischer Typ. Und sind halt immer so breitbeinig und haben große Schultern. Und ich stand an der Tankstelle und habe so eine Kettwurst, das kennt man im Osten, das ist so ein Brötchen, wo eine Wurst reingestopft wird. Das ist hier auch sehr weit verbreitet und habe die gegessen. Ich esse hier Dinge, die sind unaussprechlich. Und habe gekleckert und war am Telefon und merkte auf einmal, wie jemand ganz zärtlich an meiner Jacke tupft. Und das war Alex, der mir das Ketchup von der... Und solche Geschichten, das war so... Ich könnte anfangen zu heulen. Wie gesagt, bei Raketeneinschlägen, wir sind dann rausgefahren aus Städten Zaporizhzhia, da hat es richtig geknallt und wir fahren raus und saßen zusammen vorne im Bus und haben gesungen, we are on a highway to hell. Ja. Und haben uns kaputt gelacht. Das sind Übersprungshandlungen, die sind ganz wichtig, das hört sich für den Zuhörer natürlich irgendwie total bescheuert an.
Oder sehr logisch.
Aber das war so entlastend und es war einfach so mein Soulmate. Das war mein Soulmate, ja wirklich, war
er. Er ist aber
das
nicht...
War eine Ja. Ganz tiefe, wunderbare Freundschaft.
Er ist nicht im Einsatz gestorben, oder?
Nee, völlig paradox. Der hat einen Hirnaneurysma gehabt und ist mit seiner Tochter zum Shoppen nach Rumänien gefahren. In Chisinau gibt es nichts. Und 14-jährige, 16-jährige junge Mädchen brauchen halt bestimmte Dinge in ihrem Leben. Und auf der Rückfahrt mit dem Zug geht er auf die Toilette und fällt auf dem Weg zur Toilette tot um.
Das gibt's ja nicht.
Und das Mädchen, seine Tochter, sitzt mit dem toten Vater im Zug.
Wie schrecklich.
Es war ein Albtraum. Es war wirklich ein Albtraum. Mhm. Ein kompletter Albtraum.
Das klingt so absurd, dass jemand im Krieg so eines normalen Todes stirbt.
Ja, das ist auch. Aber das ist halt, für uns ist alles absurd. Das ist immer wieder hier... Essen gehen, Drei-Gänge-Menüs mit in einem super stylischen Restaurant. 10 Minuten später ist man an einem Checkpoint mit Soldaten, die einen auf links drehen. Die Widersprüche sind da und die sind ja auch in Deutschland da. Also in Deutschland geht man auch auf die Straße und sieht halt leider immer mehr Obdachlose. Also wir steuern ja so ein bisschen auf amerikanische Verhältnisse zu.
Ja.
Und wundern uns, warum die denn da sind, wenn es uns wirtschaftlich so gut geht. Und nehmen natürlich auch gar nicht wahr, dass es vielleicht ein bisschen daran liegt, dass die Schere so auseinander geht. Und haben dann als Mittelstand irgendwie diese wahnsinnige Angst, dass wir eigentlich die Reichen sind. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht dafür plädieren, dass man vielleicht andere Steuern einführen müsste. kleiner Ausflug. Aber es ist ja genauso nah beieinander.
Richtig. Guter Ausflug übrigens, ja, ja.
Ja. Und das, ich sehe das immer so. Das ist, also ich glaube, dieses ganz unser kleines Leben ist ein kleiner Organismus aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stücken. Und da muss man halt gucken, was man draus macht und wo man seine Ruhe findet und seine Zuversicht und seinen Mut, was du erzählt hast. Ich erzähle die Geschichten, die ich in den Büchern, die ich schreibe, und Leute haben 2 Monate lang dann noch die Sonne im Herzen. So, solche Sachen finde ich, dieses wirklich Mikromanagement an Emotionalität, das ist was, was mich immer wieder begeistert.
Mikroglücksmanagement.
Ja, genau, ja, genau, oder?
Bist du ein glücklicher Mensch?
Boah, ich habe, wie jeder andere auch, große Selbstzweifel.
Die ja gesund sind.
Ich bin immer so hin und her gerissen, ob ich mich nicht überstrapaziere hier und ob ich das alles richtig mache. Und frage mich natürlich auch, habe ich jetzt ein Helfersyndrom, habe ich total an einer Klatsche? Warum mache ich das alles? Ich könnte ja schön zu Hause sitzen, Wohnung ist schön, Hunde sind super, alles fein. Das sind immer wieder Fragen, die ich mir stelle. Aber ich kann mir im Moment kein anderes Leben vorstellen.
Ist dein Hund mit dir im Kriegsgebiet?
Die waren beide hier. Ich habe ja noch eine Tankstelle hier. Ja, die haben sich über Zellteilung vermittelt. Nein, ich musste dann ja. Ich habe 8 Welpen noch von der Müllhalde geholt und nach Deutschland gerettet. Albtraum. Da fähr ich an einer Klatsche. Und selber habe ich auch einen an der Tanke gefunden. Der ist dann eine Zeit lang, ich habe in Odessa eine Zeit lang wirklich ständig gelebt. Und jetzt pendel ich dauernd und dann sind die wieder mit nach Deutschland und jetzt habe ich immer das Problem. Wer nimmt eine behinderte französische inkontinente Bulldogge mit 9 Jahren und wer nimmt ein Spurtmonster, eine Art Duracell-Häschen unter den Hunden? Ich muss ja immer so verteilen an Freunde.
Aber die es machen, sind richtig gute Freunde wahrscheinlich. Ist auch ein interessanter Test für Freundschaft unter Umständen.
Ja. Mir ist es immer peinlich, weil es ist so eine Beanspruchung von Leuten und so. Die sagen dann, also finden die Hunde so toll und haben so einen Spaß daran und ich schäme mich immer in Grund und Boden, weil ich habe ja die Verantwortung. Ich habe es mir jetzt ans Bein gebunden. Aber ich wusste auch nicht, dass das mit dem Pendel so ausgeht.
Be an Angel lebt von Spenden, richtig?
Ja.
Okay, werden wir in die Shownotes schreiben. Ja, sehr wichtig, ja.
Unbedingt.
Ja, ja.
Da war ja halt diese Verbindung aus meiner alten und meiner neuen Welt wirklich sehr von Vorteil. Also ich kriegte out of the blue einen Anruf von Klaus Biesenbach, dem Direktor der neuen Nationalgalerie, der dann sagte, wir machen übrigens einen Spendenmarathon für euch 48 Stunden.
Fantastisch.
Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ja. Ich sagte, okay. So, und dann kam da mit diesem einen Wochenende kam 450.000 Euro zusammen. Und wir haben insgesamt 7 Millionen ausgegeben für Evakuierung bis jetzt.
Ja klar, das ist
und dann toll. Dann ging es immer so weiter. Also wir haben jetzt gerade von der Deutschen Bank, die haben von der Kunststiftung an die Mitarbeiter Arbeiten verkauft vor Weihnachten. Da sind 79.000 Euro zusammengekommen.
Großartig.
Also wir haben dann immer wieder so Glücksfälle, wo wir denken, oh, jetzt sind wir pleite, jetzt müssen wir aufhören. Da passieren immer wieder Dinge und wir haben so regelmäßig Spendeneingänge. Das rührt mich immer. Also wir haben Leute, die spenden dann 5 Euro im Monat und ich weiß, was das bedeutet.
Ja.
Da schneidet sich jemand wirklich das Fleisch aus den Rippen. Und das summiert sich dann aber im Moment zur Größenordnung mäßig auf 5.000 Euro. Aber wir haben einen Bedarf im Monat von ungefähr 28.000 bis 30.000. Wir haben hier noch eine Notunterkunft für Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge. Da leben im Moment 340 Menschen, davon 151 Kinder. Und das ernähren wir.
Also dann ist das nicht viel Geld.
Nee, es raus schnell durch. Aber wie gesagt, also ich bin die 5 Euro, die sich jemand aus den Rippen schneidet, sind die 250.000, die sich jemand, der sehr reich ist, leisten kann.
Ja, richtig. Das sind wertvolle 5 Euro.
Genau, aber man kann mit den 5 Euro halt weniger machen, ist völlig klar. Das Ding nennt sich Kapitalismus und auch ein Busunternehmen muss irgendwie die Leute zahlen und wir arbeiten mit ukrainischen Unternehmen zusammen, weil wir natürlich dann auch die Wirtschaft hier stärken wollen. Das ist schon auch wichtig.
Mann.
Jetzt ist es sprachlos.
Ja, das passiert extrem selten. Wirklich, passiert sehr, sehr selten, dass ich sprachlos bin. Alle 7 Jahre mal oder so. Heute ist es soweit. Wirklich. Der Mann, der mich sprachlos macht, ist auch lange nicht passiert, kann ich sagen.
Ich hatte dein Gesichtsausdruck, die geneigten Zuhörerinnen können es ja nicht sehen, aber dein Gesichtsausdruck war so eine Zehntelsekunde lang. Was kann ich denn jetzt noch sagen?
Ja, das ist sehr überwältigend. Und trotzdem gehe ich mal davon aus, dass ihr euch alle wünscht, dass der Krieg bald vorbei sein möge, oder?
Lieber heute als morgen, schickt diese Taurus endlich hier rüber.
Ja.
Das ist doch mal gut. Dieser Eiertanz, der gemacht wurde mit dem Leopard, war ja schon unangenehm. Das war ja schon peinlich bis zur Kotzgrenze. Jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder. Und mal ganz ernsthaft, wenn Scholz sich hinstellt und sagt, naja, dann schießen die dann nach Russland, die bösen, bösen Ukrainer. Seit 2 Jahren Krieg sind die Anschläge in Russland gemacht worden mit in der Ukraine gefertigten Waffen.
Okay.
Weil die Ukraine natürlich ganz genau weiß, in dem Moment, wo sie eine Importwaffe in Russland einsetzt, haben wir ein richtiges Problem. Und dann liefert auch hier keiner mehr Waffen in die Ukraine.
Ja.
Also dieses Argument von Scholz ist einfach so vorgeschoben falsch. Und ich weiß nicht, was im Hintergrund läuft. Da gibt es irgendwas, was ich nicht sehe, erkenne. Aber ich glaube ihm diese Ausrede null.
Okay. Wie ist die Stimmung denn in der Ukraine?
Kacke.
Ja, ne? Ja.
Also es hat sich sehr geändert. Das war... Am Anfang war mehr Zuversicht. Die Zusammenfassung ist, hier Freunde und Leute, mit denen ich rede, der Rückschlag, also die Russen nicht innerhalb von 3 Tagen die Ukraine erobern zu lassen, war ein Riesenerfolg und hat dieser ganzen Nation echt Rückenwind gegeben. Dann kam 23 die Ankündigung der Counteroffensive, die nicht wirklich gegriffen hat. Und da sagen jetzt viele in der Rückschau, na, da hat Zelensky eine PR-Nummer abgezogen auf unsere Kosten. Es gibt hier immer noch logischerweise, das lässt sich ja nicht in der 14. Sekunde ausmerzen, wahnsinnig viel Korruption. Die war 22 bis Mitte 23 deutlich weniger. Im Moment sind die Leute mehr auf dem Trip zu sagen, Hauptsache mir geht's gut, weil sie einfach dieses Ende von diesem Krieg nicht sehen und um ihr eigenes Leben kämpfen und überleben. Man sieht in Odessa immer mehr Geschäfte, die pleite gehen. Die Einkommen von Ärzten in Krankenhäusern sind in der Größenordnung von 300 bis 400 Euro. Da kann man nicht von leben. Ich habe Ärzte gesprochen, die nehmen wirklich das Klopapier aus dem Krankenhaus mit.
Wahnsinn.
Und es gibt Infrastrukturprobleme. Also es gab einen Brigadegeneral, der hat dann irgendwie 10% vom Sold einbehalten, ist dann gefeuert worden und ist auch verhaftet worden. Es gibt irrsinnig viel Gegenkorruption, wo Maßnahmen ergriffen werden. Aber das ist ein UdSSR-System,
ja,
über Jahrzehnte im Land gewesen. Und gerade wenn du mit älteren Leuten sprichst und hast irgendwelche Behördenprobleme, kommen die immer mit, ich kenne da jemanden. Das heißt, sie sind so drauf geeicht, dass man über Umwege, Kanäle irgendwas hinkriegt. Und viele von den älteren Leuten sind halt, muss man auch ganz klar sagen, pro-russisch. Das ist deren schöne Erinnerung, das ist deren Jugend gewesen, da hatten sie viel Energie, da wusste man, was das Brot kostet, man wusste, dass die Wohnung bezahlbar ist, man konnte in Urlaub fahren, also Moldawien zum Beispiel war ein beliebtes Urlaubsziel. Und diese individuelle Freiheit ist ja nie wirklich vermittelt worden. Das ist ein bisschen wie bei uns und der ehemaligen DDR.
Ja. Ja.
Da ist der Westen auch rübergegangen und hat gesagt, hier ist Geld, nennt sich Demokratie, viel Spaß dabei. Aber keiner hat wirklich gesagt, was ist denn der Inhalt von dieser komischen Demokratie?
Ja.
Und hier ist das halt auch ähnlich. Aber es gibt eine Intelligenz und eine junge Community, die einfach so smart sind. Und im Gegensatz zu Russland wird hier auch einfach alles ausgesprochen. Also es gibt zwar Restriktionen aufgrund des Kriegsrechts gegenüber der Presse, aber wenn du hier rausgehst, du kannst mit allen über alles reden. Ich habe gerade eine 20-Minuten-Diskussion über LGBTI an der Hacke gehabt. Mit Leuten dafür. Ich dachte irgendwie so, ja, in Ordnung, reden wir halt da drüber. Das ist ja auch wichtig und richtig.
Okay.
Aber ich will nur dokumentieren. Es gibt keine Themen, die tabu sind.
Wahnsinn.
Überhaupt nicht. Auch Zelensky-Kritik. Sehr offen und sehr massiv teilweise. weil er den General ausgewechselt, ja. Das kam nicht so gut an. Also jetzt ist er ja, wird er jetzt Botschafter in London.
Ach, okay.
Zelunski, mein Ukrainisch ist immer noch ein Albtraum.
Ich wollte dich fragen, sprichst du die Sprache?
Ja, panimal Ruski, panimal Ukrainski.
Ja, okay.
Ich bin gerade aufgehalten worden in Kherson. Da habe ich ein Foto gemacht und stand auf einem Nebengebäude. Und dann kam der Mensch von dem Nebengebäude an und sagt, was machst du denn da auf Russisch? Und ich so, ja komm, lass mich in Ruhe und ich habe eh keinen Bock. Und dann hat der gedacht, ich bin russischer Spion, weil ich habe 5 Sätze Russisch dann sagen können. Dann hat er das Gitter zugemacht, hat die Polizei gerufen. Während der Zeit war Bum-Bum, ne? Also war wirklich Raketenangriff. Und ich konnte halt nicht von diesem Grundstück runter. Und als er das machte, war mein Akku alle. Ich konnte nicht mal meine Freunde anrufen, die um die Ecke waren.
Okay.
So saß ich also da und dachte, naja, dann kommt jetzt die Polizei. Dann haben die Strip-Search gemacht und haben mein Telefon geladen und sich alle Fotos angeguckt und WhatsApp und alle Kommunikation. Und beim Strip-Search, als ich dann Leibesvisitation hatte, hatte ich völlig vergessen, ich hatte in der Innenstadt-Tasche, habe ich immer meinen Pass dabei und eine Bestätigung, dass ich für eine NGO als Co-Direktor hier unterwegs bin.
Super.
Und die Polizisten und auch dieser Direktor, wir haben Tränen gelacht, wir standen da, die haben mich alle angeguckt, Mann, wie bescheuert bist du denn? Ich so, ja, ich bin halt alt, ich krieg's nicht mehr richtig auf die Reihe.
Oh, großartig, oh mein Gott, ja, Wahnsinn. Andreas, wenn ich eine gute Fee wäre und du hättest einen Wunsch frei für deine Arbeit oder auch privat, was wäre dein Wunsch spontan? Was fehlt dir?
Na, Frieden, ne? Eh klar.
Ja.
Ich finde auch, weißt du, was ich mir wirklich wünschen würde, wenn Leute nicht immer sofort die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten? Mhm. Weißt du, so dieses, auch mit Israel und Gaza, also so als jüdischer Mensch werde ich ja natürlich irgendwie sofort in den Topf, ich bin Israel und ich bin damit natürlich gegen Palästina und für Menschenrechtsverletzungen und für all das, was eine beschissene rechte Regierung da gerade veranstaltet.
Mhm.
So, und dann hat man dann irgendwie junge, ambitionierte Deutsche, die in ihrem Leben weder in Israel noch in Palästina waren, aber genau wissen, was da passiert. Einfach mal die Fresse halten.
Ist es nicht irre, dieses falsche Bild von Israel macht mich echt fertig. Also zu glauben, Israel sei weiß, ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Da fängt es schon mal an, oder? Das finde ich unglaublich. Wir hatten ja auf der Berlinale das Problem, dass dann irgendwer mit einem Palästinenserschal das Ceasefire wollte, 4 Stunden nachdem die Hamas das ja übrigens abgelehnt hatte in der Verhandlung. Das ist also, die Dummheit kennt keine Grenzen. Also
wie gehst du damit um?
Ich war gerade in einem Podcast in Island eingeladen. Ich pendel zwischen Reykjavik und Köln und bin also alle 8 Wochen fliege ich nach Island so im Schnitt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich dort noch gemocht werde, wenn ich...
In Island.
Island ist super pro-palästinensisch. Es nimmt ganz komische Formen an. Es hat gerade das wirst du wahrscheinlich lustig finden, es gab gerade diese ESC-Endausscheidung, wer teilnimmt. Und da haben sie einen schwulen Palästinenser aus Jerusalem eingeflogen, der ein Lied in einer Cowboy-Kluft auf Isländisch singen musste, in sehr schlechtem Isländisch. Und dann
haben wir irgendwas vergessen.
Und alle haben es abgefeiert. Und was dann sehr lustig war, war, dass eine etwas walkürenhafte Gegenkandidatin namens Hera Björk gewonnen hat. Und jetzt kloppt sich gerade Island, ob das denn überhaupt mit rechten Dingen zugegangen sei. Da wären doch die Abstimmungen nicht ordentlich gelaufen. Also es hat eine Hysterie angenommen, die ich echt krass finde.
Hast du Anfeindungen in deinem persönlichen Leben schon mitgemacht?
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe neulich mal eine Diskussion gehabt, da habe ich das sofort abgebrochen und habe gesagt, wer von euch war in Gaza? Und außer mir war niemand in Gaza gewesen. Also das mich hat schockiert. Ich glaube, ich habe 1996 mehrere palästinensische Abgeordnete interviewt als damals noch junge Journalistin. Und das habe ich nie vergessen, weil es mich so schockiert hat. Es ging um einen Flüchtlingscamp, das ich auch besucht hatte, wo klar war, dass, ich glaube, da lebten damals 50.000 Menschen. Du erbst ja den Flüchtlingsstatus auch. Und es ging darum, dass Jordanien zwischendurch sehr viele aus diesem Camp aufnehmen wollte. Und ich interviewte diesen einen Abgeordneten, der übrigens Deutsch mit sächsischem Akzent sprach, weil er in Leipzig studiert hatte. Es war ja früher ein sozialistisches Bruderland. Und das, also auf die Frage, warum sie die Leute damals nicht haben gehen lassen, antwortete er mir, no, da hätten wir ja keine Verhandlungsmasse gehabt in Camp David. Und das war klar, die haben die Menschen als Verhandlungsmasse gesehen. Und das hat sich leider nicht verändert. Und das ist so tragisch. Und mir tut es unendlich leid für die Menschen natürlich in Palästina. Ich habe auch übrigens gerade von einer Freundin gehört, die wollten jemanden da rauskriegen. Ich möchte keine Details nennen, weil man die, wenn man mich kennt, zurückverfolgen könnte. Es ging aber darum, dass sie die Möglichkeit hatten, eine Familie aus Gaza jetzt rauszubekommen. Und die Hamas lässt sich pro Person dann $5,000 zahlen. Dann dürfen die gehen. Das sind so Sachen, über die bei uns auch nicht gesprochen wird. Und das finde ich fatal und schade. So. Ja, man kann nur noch versuchen, irgendwie klaren Kopfes zu bleiben. Ich finde, Bildung ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort. Und ja.
Weißt du, was ich denke immer, warum bricht man so ein Thema nicht immer wieder runter? Mhm. Also, was ist die Fragestellung? Mhm. Die Fragestellung ist, Zivilisten werden Opfer.
Ja.
Und dann hören wir mal auf zu gucken, was ist das für eine Nationalität, sondern wir gucken uns an, sind wir dafür, dass Zivilisten Opfer werden? Mhm. Und dann können wir sagen, ja oder nein. Mhm. Und wenn wir nein sagen, dann muss es uns völlig egal sein, was dieser Zivilist für eine Hautfarbe, Nationalität oder Herkunft hat.
Absolut, ich stimme dir total zu, ja.
So, und wenn das die Basis ist, wo wir dann anfangen, drüber zu reden, wie wir von außen mit westlicher Arroganz, und das meine ich völlig ernst, uns da einbringen können, dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir humanitäre Hilfe dort stattfinden lassen können.
Richtig, ja, ja.
Und zwar egal, wo die Grenze jetzt aktuell gerade verläuft. Und das muss die einzige Frage sein. Das ist die einzige Frage in der Ukraine. Wir haben hier die Diskussion, wir hatten Menschen, die hatten russische Pässe. Mhm. Das ist mit einem ukrainischen Team unglaublich schwer zu klären.
Ja.
Wo wir da standen als die Deutschen von außen und gesagt haben, okay Kinder, der kommt, dieser Menschen kommt, das ist eine Familie konkret gewesen, es waren mehrere, aber da war es eine Familie, die aus einem zerbombten Dorf kommt. Mhm. Und jetzt wollt ihr die hängen lassen, weil sie dummerweise die falsche Nationalität haben. Was ist denn der Unterschied zwischen Mensch und Mensch? Gibt es da einen Unterschied? Dann sind wir in genau der gleichen Diskussion drin, dass der Schwarze ja ein anderer Mensch ist.
Genau.
Also wenn wir immer nur das Anderssein von jemandem betonen, der eine Nationalität, eine Hautfarbe, eine sexuelle Orientierung, eine Besonderheit hat, dann haben wir einfach die Basis verloren. Und das ist das Einzige, was mich interessiert. Reduzieren wir es da drauf. Reduzieren wir es auf die Basis. Sind wir freundlich zueinander? Hören wir einander zu? Lachen wir die Menschen an und hoffen, dass wir die Ersten sind? Solche Sachen. Das finde ich das A und O.
Eine Frage, die mir an der Stelle kommt, Andreas, gibt es auch russische Überläufer, die ihr...
Ja.
Ja, okay.
Ist irre komplex. Also das ist dann wirklich was, das müssen dann die Behörden hier machen. Das dürfen wir gar nicht.
Okay, ja.
Wir haben natürlich ein Netzwerk, wo diese Fragen auf uns zugetragen werden, aber wir verlieren unseren Status. Das dürfen wir gar nicht machen.
Ist mit Sicherheit auch ein heikles Thema, ne? Ja.
Das ist jetzt ein bisschen die falsche Vokabel in diesem Kontext. Das ist ein Minenfeld.
Okay, ja, ja.
Ganz schwierig, aber das ist halt, es passieren ja viele Dinge hinter den Kulissen. Eine Geschichte ist ja auch sehr obvious, sehr sichtbar, dass entführte ukrainische Kinder mit Hilfe von Organisationen wieder zurückgeholt werden. Das heißt, es gibt hinter den Kulissen natürlich Verhandlungen und Gespräche und Austausch. Ich weiß auch von Frontgebieten, wo Silvester russische Soldaten zu den Ukrainern in den Schützengraben gekommen sind, haben miteinander Silvester gefeiert und ist dann wieder zurück und hat sich am nächsten Tag totgeschossen.
Ach.
Das gab es im Ersten Weltkrieg auch, Verdun, gab es genau das. Die Franzosen sind wirklich rüber und haben mit den Deutschen gefeiert.
Moment, aber wer hat sie totgeschossen? Die sind von der Gegenseite?
Die Richter gegenseitig. Also die Russen kamen rüber, man hat gemeinsam irgendwie eine Wodka getrunken. Die haben ja das Schöne, dass sie keine Sprachprobleme haben. Also jeder Ukrainer versteht ja Russisch. Haben miteinander Silvester gefeiert, dann sind die wieder zurück in ihre Stellung getorkelt. Und am nächsten Tag hat man dann wieder aufeinander geschossen und versucht, sich umzubringen.
Ach, Wahnsinn. Okay. Ja, verrückte Welt.
Ja, und das ist halt, also wo werfen wir jetzt unsere Münze rein? Also wo sagen wir, wir wissen, wovon wir reden? Mhm. Ganz ehrlich, Anne, wir wissen nichts. Wir haben nicht den Hauch einer Ahnung. Wir haben eine oberflächliche Sicht auf das, was Leben in der Ukraine aus. Selbst ich hier seiend, und zwar oft und lange, ich maße mir doch nicht an, zu wissen, wie es hier ist.
Ja.
Und das gilt wirklich für alle Sachen. Ich bin nicht in den Schuhen von jemand anders. Ich bin nicht in deinen Schuhen, du bist nicht in meinen Schuhen. Wir können uns darüber austauschen, wo unsere Schuhe passend sind und welche Strecke an Weg wir miteinander zurücklegen können. Und wo sich unsere Wege trennen. Darüber können wir uns auseinandersetzen. Aber ich kann dir doch nicht erzählen, wie du dein Leben zu führen hast und wie dein Leben ist.
Richtig.
Und wenn du das bei mir machst, kriegst du Riesenärger mit mir, habe ich nicht gar keinen Bock drauf.
hast du Zuversicht?
Total. Der Mensch ist gut. Der Nachbar ist halt scheiße. Ja, das ist aber sehr deutsch, ne?
Ja, vielleicht. Das
heißt, also ich erlebe hier auf einmal immer mehr, wie deutsch ich eigentlich bin. Das ist auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Das hat viel Schönes. Also unsere Präzision und unsere Stringenz hat sehr viel Schönes. Und dann kommen diese deutschen Eigenschaften wie allen alles erklären zu wollen. Ein Albtraum. Wir sind ein Volk von Besserwissern. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ja, ja. Also.
Hast du keine Angst?
Seltsamerweise nicht. Also ich bin kein sehr ängstlicher Mensch. Ich habe aber als Kind Nahtoderfahrungen gehabt. Also ich habe krasse Sachen überlebt und das hat mir sehr viel Zuversicht tatsächlich gegeben. Ich bin kein sehr ängstlicher Mensch. Es passiert selten, dass ich Angst habe. Ich glaube, ich hatte zuletzt richtig Angst bei einer Atlantiküberquerung auf einem sehr kleinen Segelboot.
Bäh.
Ja, ja.
Das kann ich nachvollziehen.
Das war meine absolute Lektion an Demut. Ist ein bisschen krass. Ich finde zum Beispiel immer, der glücklichste Moment ist, wenn man in einem Flugzeug sitzt und das startet. Und irgendwann habe ich realisiert, das ist für die meisten der angstvollste Moment. Und ich finde immer toll, dass dann ein neues Abenteuer beginnt. Und ich fand es sehr lustig, eine Freundin von mir, die forensische Psychologin ist, hat mir mal erzählt, dass sie auch jemanden begutachten musste, der auch das als schönsten Moment im Flugzeug empfunden hat, aber weil er dann die Angst der anderen spürte.
Oh Gott.
Ja, es ist nicht irre. Ich habe so gedacht, daran kann man tatsächlich Pathologie irgendwie mal definieren. Das gefiel mir eigentlich ganz gut, muss ich gestehen, das so mal zu erklären.
Das ja, war das schon ist, krass.
Es ist total krass. Also, aber dann versteht man plötzlich, also ich will Täter nicht verstehen, aber man versteht, wo sozusagen die Täterstruktur beginnt, ja, oder wo sie ist. Das fand ich wirklich abgefahren. Nee, also wahrscheinlich wäre ich jetzt in Odessa, hätte ich bestimmt auch Angstmomente zwischendurch. Also das möchte ich ja auch mir gar nicht anmaßen, so, ne? Und natürlich hatte ich damals auch in Bethlehem in der zweiten Intifada meine Angstmomente, ganz klar. Ich bin gestern mitgenommen worden in einem Auto, da fuhr jemand dann plötzlich 170 und ich unterhielt mich auf der Rückbank und die Freundin sagte, ja, so und so fährt halt immer ein bisschen wild. Und dann guckte ich so aus und dachte, sollte ich Angst haben? Und dachte, nee, die hat zwei Kinder und die wird schon wissen, was sie tut. So, ja.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nein, nein. Aber wie gesagt, also ich habe dieses weiße Licht schon mal gesehen und habe mich dann entschieden, zurückzukommen. Und das hat mir auch eine gewisse Zuversicht gegeben, ja. Ja.
Gut gemacht.
Ja, finde ich auch, ja. Hat sich auch total gelohnt bisher. Ja.
Ich finde das ganz spannend. Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist ja auch eine Altersfrage, also wie man sich das anguckt. Jetzt bist du ja nur auch keine 25 mehr, Gott sei Dank. Das Schlimmste haben wir hinter uns. an Selbstfindung. Und dann beginnt ja so dieser Prozess, dass man weiß, man ist im zweiten Lebensdrittel. Und wie gehe ich jetzt damit um? Also es rückt einfach nach und es wäre albern zu sagen, es passiert nicht. Dann hat jeder natürlich, also ich, Angst vor einer Demenz und dass man zum Brokkoli wird und all das. Aber auf der anderen Seite auch so zurückzugucken auf ein gelebtes Leben.
Ich sehe das ein bisschen anders als du mit dem Tod, denn für mich, ich verbinde ihn nicht so mit dem Alter, was aber auch damit zu tun hat, dass ich in jungen Jahren schon Menschen verloren habe. Also eine Freundin von mir ist umgebracht worden, als ich 13 war zum Beispiel. Sehr krass. Und du sprichst etwas an, was mich gerade in dieser Woche ein bisschen anrührt, denn meine beste Freundin zu Studienzeiten hat sich leider umgebracht und ich habe gerade in dieser Woche ihr Tagebuch gefunden. Ich baue gerade meine Bücherwand um. Nicht realisierend, dass ich 3000 Bücher habe übrigens. Das war so krass. Das ist wirklich, das ist echt krass. Ja, und ich sortiere sie halt beim Aussortieren schon um. Und ich fand mit einmal Evas Tagebuch. Und es war schon irgendwie spät abends. Und ich habe hier bis 2:30 in diesem Tagebuch gelesen. Viele Jahre nach ihrem Tod. Ich habe dieses Tagebuch damals, weil ich Nachlassverwalterin war, auch genommen. Die Eltern wollten das nicht. Und ich habe da aber nie reingeschaut, bis letzte Woche. Und dieses Tagebuch zu lesen, Andreas, hatte etwas total Tröstliches. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Weil es mir diese Freundin nochmal erklärt hat. Sie hat tatsächlich auch, während sie schon depressiv war, reingeschrieben. Es ist auch verrückt, weil ich natürlich auch oft vorkomme als eine Freundin, die sie viel besucht hat und viel Zeit mit ihr verbracht hat. Und verrückterweise hat mich die Lektüre dieses Tagebuchs unglaublich getröstet. Die ist 1991 gestorben. Das ist also wirklich schon lange her.
Kannst du dir erklären, warum dich das getröstet hat?
Weil es nochmal, also es hat diesen Weg beschrieben in ihre Krankheit, den ich natürlich auch sehr begleitet habe. Er hat ein bisschen, hat es auch was Unabänderliches beschrieben, dass es irgendwie für sie keinen anderen Weg gab. Ich habe viele Jahre gebraucht, mir das nicht mehr vorzuwerfen, dass ich sie doch nicht dran gehindert habe, weil du kannst ja niemanden daran hindern, dass er sich umbringt. Das war der dritte oder vierte Versuch. Es war auch viel Glückliches darin. Ich glaube, das hat mich auch getröstet. So. Ja, es war sehr tröstend. Das hätte ich niemals gedacht. Und wie gesagt, ich habe all die Jahre da nicht reingeschaut. Und hatte das auch ganz vergessen übrigens. Wie ich übrigens auch mein...
Hattest du bewusst nicht reingeschaut, dass du gerade selber gesagt hast, dass es vergessen war?
Ich hatte vergessen, dass ich das habe. Also es war verrückt. Ich habe zwei große Funde gemacht jetzt in dieser Woche in diesem Regal, wo ich wirklich in zwei quasi hintereinander stehend mehrere Bücher immer hatte. Und ich habe auch ein Tagebuch, also ich schreibe Tagebuch mein Leben lang. Und ich habe ein Tagebuch von mir von 2007 gefunden, das ich in Odense geschrieben habe, wo ich auf dem letzten Treffen der Stasi-Mitarbeiter war an der Uni Odense in der Fakultät zur Erforschung des Kalten Krieges. Und das war hochspannend. Ja, das waren meine beiden Funde. Und aber weil wir über den Tod sprachen, dachte ich gerade daran. Ja, es war tröstend, die Gedanken von Eva zu lesen und das auch nochmal einzuordnen jetzt im Nachhinein. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also das Grab gibt's immer noch, das besuche ich regelmäßig. Ich hatte jetzt danach gedacht, oh, da muss ich, glaube ich, doch mal wieder hin. Ich bin sonst gar nicht so eine Friedhofsgängerin. Aber das ist verrückterweise, es ist so ein ganz romantisches Grab in einem Wald am Berghang, wo du so über das Tal schaust. Und ich habe immer, wenn ich mich neu verliebt habe, bin ich zu diesem Grab gefahren, weil ich das mit Eva besprechen musste. Mhm. Und da waren immer diese Energien, die ich auch hatte in unserer Freundschaft mit ihr.
Ich glaube fest daran, dass Menschen erst dann tot sind, wenn es niemanden mehr gibt, der an sie denkt.
Oh, das ist ein schöner Gedanke übrigens. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, deswegen, also ich glaube, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Stelle mir vor, dass das Lesen in diesem Tagebuch dich der Eva wieder nahegebracht hat. Also war auf einmal da in diesem Raum, du hast die, wenn du sie gut kanntest, sehen, riechen und fühlen können. In dem Moment, wo du das liest.
Ja, das ist sehr lustig. Wir kennen uns nicht gut, aber ich konnte sie nicht riechen, denn ich bin, glaube ich, ein spezieller Mensch. Ich konnte 40 Jahre lang nicht riechen. Ich habe meinen Geruchssinn erst später wiedergefunden. Ja, sehr tragisch, weil ich habe den Geruchssinn verloren im Alter von 3 Jahren, als unser Bauernhof abgebrannt ist und wir aus dem brennenden Haus gerannt sind. Und das Letzte, was ich noch gerochen habe, waren tatsächlich die brennenden Tiere.
Sag mal, du hast aber auch ganz schön viel Albtraum hinter dir.
Nee, ach, na ja.
Brennende also, Bauernhöfe,
ja, ja,
selbstmordende also, Freundinnen, Nahtoderfahrung, wuff, so ein dickes Brett.
Ja, also es hat ja Gründe, weshalb ich Schriftstellerin geworden bin. Ich habe einfach sehr viel zu erzählen. und ja, aber wunderbarerweise, ich habe tatsächlich mit 43 auf meinem ersten ayurvedischen, also ich meditiere nach einer bestimmten Technik und mein erstes Meditationsretreat, da ist wohl so viel innere Reinigung auch passiert, dass ich dort meinen Geruchssinn wiedergefunden habe, was auch eine Herausforderung war, wenn du mit einmal einen Sinn mehr hast. So. Mhm. Ja, mir sind früher viele Pötte angebrannt, wenn ich telefoniert habe und vergessen habe, dass der Herd auf dem Topf steht oder so. Also, und das ist schon komisch, weil du, also als ich das erste Mal einen Menschen, den ich liebte, riechen konnte, war das ja der Hammer, ja. So, das hast du ja alles nicht. So. Und ich bin untersucht worden als Kind. Meine Eltern wollten das natürlich ja auch nicht hinnehmen und alle Ärzte sagten, das ist keine organische Geschichte. Ich konnte immer sehr gut schmecken, zum Beispiel. Das war tatsächlich offensichtlich, hat mein Körper da irgendwie so einen Schlussstrich gesetzt für sehr lange Zeit. Also ja, also insofern weiß ich gar nicht, wie meine Freundin Eva gerochen hat. Auch verrückt, ne?
Ja, das ist es. Wirklich. Weil das, wie gesagt, man kann jemanden nicht riechen, hat ja wirklich auch eine Bedeutung. Oder man kann jemanden gut riechen. Ja. Also dieses Nicht-Riechen-Können basiert ja darauf, dass es eine nicht kompatible DNA ist. Wenn ich jemanden nicht riechen kann, bitte keinen Sex mit der Person haben, weil DNA ist nicht kompatibel.
Naja, du kannst ja auch dich selber nicht, also nicht riechen im Sinne von, ne, so. Ich, als ich dann das erste Mal dachte, ach, das meinen die anderen, ja, das ist wirklich interessant, das riecht toll. So, das war wirklich verrückt, ja.
Jetzt sind wir vom Sterben aber weg, ne? Das ist ja aufgefallen.
Nee, wir sind vom Sterben total weg, weil ich ja glaube, dass wenn man all diese Dinge erlebt hat, dass man mit der Zuversicht erstens viel mehr anfangen kann, nicht als eine gewollte Alternative, sondern wenn du sehr viel vom Sterben ja schon mitgekriegt hast, dann gibt es vielleicht auch keinen Grund, Angst davor zu haben. Ja, so damals dieses weiße Licht. Ich lag verletzt auf dem Arm meiner Mutter und die hat tierisch geschrien. Und ich musste mich richtig entscheiden, gehe ich in dieses Licht, wo der Schmerz nachlässt und wo es unheimlich schön war, oder gehe ich zurück zu meinen Eltern? Und ich wusste, ich würde denen ganz viel Leid zufügen, wenn ich nicht zurückkomme. So. Und ich habe zum Glück mit meiner Mutter, kurz bevor sie gestorben ist, auch noch darüber gesprochen, weil ich das eigentlich im Nachhinein, diesen Schrei, den habe ich wirklich nie vergessen. Das war ein Schrei, der durch Mark und Bein ging. Und sie hat mich quasi ein zweites Mal ins Leben zurückgeholt. Und ich finde, das ist auch etwas unglaublich Schönes.
Durchaus. Ich habe ja so ein bisschen dieses Karma-Gefühl. Also ich glaube, dass es viele oder einige Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht beeinflussen können. Mhm. Dazu gehört für mich halt auch der Zeitpunkt eines Todes. Mhm. So, jetzt ist Tod halt aus unserem Empfinden gibt es ja einen ungerechten Tod. Also der ungerechte Tod ist zum Beispiel, wenn die Kinder vor den Eltern sterben.
Ja, absolut.
Oder wenn junge Leute sterben,
ja,
die einfach das Leben noch nicht gelebt haben. Das empfinden wir impulsiv als eine Schweinerei. Und das mit Recht. Wenn man dann mit 89 oder mit, was sind die Lebenserwartung eines Mannes, sind 78 Jahre, also 14 muss ich noch hinter mich bringen, dann weiß man, man hat ein gelebtes Leben gehabt. Und dann fällt es auch leichter. Also wir haben ja alle im Alter von 16 bis 25 so dieses Gefühl der Unsterblichkeit. Das macht sich niemand oder die wenigsten, sei denn, es gibt irgendwelche Prädispositionen, darüber Gedanken mit 25, wie denn der eigene Tod aussieht. Es gibt dann diese morbiden Gruftis und ich weiß nicht was, das ist aber dann eher ein kulturelles Phänomen. Ab 50 mit dem Älterwerden, also viele Menschen erleben ja den 50. als auch so ein sehr einschneidendes Erlebnis und den 60. dann nochmal umso mehr. Den Red wird dann schön geredet. 60 ist das neue 40. Nein, ist es nicht. 60 ist das 60.
Ja, genau.
Es gibt kein neues 40.
Ja.
Das könnt ihr wegbotoxen und euch hochtackern und wegzerren. Alles schön. Ihr bleibt trotzdem 60. Und das ist was Gutes, weil ihr habt 60 Jahre Lebenserfahrung. Mhm. Mhm. Das sind 20 Jahre mehr als mit 40. Mhm. Und ihr wollt jetzt die 20 Jahre in die Tonne treten für das neue 40. Oder dieser Schwachsinn, man ist so alt, wie man sich fühlt.
Ja, schrecklich, ja.
Ein solcher, also dieses Gefühl zu haben, man muss attraktiv, jung und dynamisch sein. Heute Morgen habe ich mir die Schuhe zugebunden und musste mich hinsetzen und dachte, jetzt wirst du alt. Weißt du, das war wirklich so, und ich dachte, ach Gott, nee, das ist ja albern. Und solche Sachen sind eine Wahrnehmung, dass mein Körper mir auch was signalisiert. Ich habe an diesem Körper an Stellen eine Haut, die hat die Konsistenz von einer alten Bananenschale.
Jetzt wird's aber intim, Andreas.
Das ist jetzt von außen betrachtet wahnsinnig unattraktiv. Aber es ist unattraktiv, weil wir sozialisiert sind, dass alte Bananenschalen nicht attraktiv sind. Und da einen Paradigmenwechsel hinzukriegen, also ich habe mich auch total erschrocken, als ich das erste Mal gesehen habe. Und dachte so, Igitt, will ich nicht, mach das weg. Und mittlerweile so diesen Frieden damit zu machen und zu sagen, ich habe auf der, es wird wahnsinnig intim, ich setze noch einen drauf. Ich habe an der Wade.
Das hatte ich gar nicht vor in meiner ersten Podcast-Folge, aber gut, lass es raus.
Du musst jetzt durch.
Ja.
Ich habe an einer Wade eine unfassbar fette Krampfader,
okay,
die ich nie sehe, aber manchmal fühle. Und da muss ich immer lachen, weil ich so denke irgendwie, das ist wie bei meiner Mutter. Die hat sich dann auch irgendwann die Krampfadern wegmachen lassen. Das ist gelebtes Leben.
Ja.
Und ich kriege wahnsinnig viel Komplimente, was mich ja sehr freut, für mein unglaublich gutes Aussehen. Du darfst an der Stelle auch gerne zugreifen.
Ich schließe mich dem an übrigens, aber es könnte jetzt auch am Blur liegen hier.
Danke, der war gut, der war gut. Und merke aber selber, dass ich das selber auch so empfinde. Mhm. Also ich finde aktuell, ich bin die beste Ausgabe meiner selbst.
Wie schön, wie schön.
Und da wäre es doch total albern, jetzt zu sagen, ich bin 40.
Ja, und ist es nicht verrückt? Wir sprechen darüber in einer Woche, in der Iris Apfel mit 102 halb gestorben ist, die ja übrigens exakt so alt wurde wie Gerta Stern, die für mich auch eine Lehrmeisterin wurde. Ja, das war irgendwie verrückt. Es war dann klar, Gerta kann nicht sterben, bevor meine Biografie über sie nicht auch noch in Spanisch übersetzt ist, weil sie dann ja auch noch den panamaischen Nationalorden kriegte, den sie auch unbedingt haben wollte. Und sie war aber,
kein Thema.
Ja, aber sie war so witzig, weil sie hat mich dann angerufen und gesagt, Anne, und ja, da kommt dann der Kardinal und stell dir vor, ich habe ein Kleid passend zu seiner Kappe an, dieses, weißt
super,
du, dieses Kardinalsrot
super
und so. Ja, so war sie auch. Es war auch ein Bon mot von ihr ist, also als die Buchpremiere in Deutschland sein sollte, war das ja fürchterlich. Sie war vorgeladen, also sie hätte in die NDR-Talkshow zu Böttinger und you name it gehen sollen. Und dann hat ihr doch ausgerechnet, da war sie ja nun auch schon 100, hat ihr der Arzt Flugverbot erteilt. Und zwar, halte ich fest, weil ihr Herzschrittmacher eine neue Batterie brauchte. Und deshalb konnte sie damit nicht fliegen. Und er hat gesagt, die ist jetzt so alt, das können wir nicht operieren. Das war ganz fürchterlich. Also flog ich war, glaube ich, einen Abend zurück, gerade aus Panama gekommen, und flog direkt wieder dahin. Das einzige Mal, dass ich überhaupt keinen Jetlag hatte, weil ich konnte mich gar nicht erst an deutsche Gegebenheiten gewöhnen. Und dann haben wir Skype-Interviews von dort gemacht. Und Gerta hatte noch nie geskypt. Und es war ganz süß. Am Vorabend rief sie mich an und sagte, Anne, kann man da meine Schuhe sehen? Weil klar war, sie hätte sonst genau die Schuhe passend zum Outfit natürlich angehabt. Und es war auch sehr lustig, nach diesem ersten Skype-Interview mit Katja Icken vom Spiegel, das sehr schön war, habe ich dann irgendwie so eine komische pädagogische Nummer rausgehauen und sagte, ja, ach Mensch, und Gerta, weißt du eigentlich, wer das WLAN, das ja uns hier gerade hilft, ne, bei deiner Nachbarin, wer das damals erfunden hat, das war Hedi Lamarr, die kam doch auch aus Wien. Und dann sagte Gerta, ja, die kannte ich, da hieß sie noch Hedi Kiesler. Und die hat ja Moses, als ich ihn 2 Jahre habe zappeln lassen, hat er die gedatet. Das war auch wieder so ein unglaublicher Gerta-Spruch irgendwie. Ja, es war. Und Gerta war. Ja, und Gerta war wirklich eine Lehrmeisterin, was Alter auch angeht. anging. Erstens hat sie sich ja jahrelang 15 Jahre jünger gemacht und hatte ja ihr eigenes Kosmetikstudio und hatte extrem gute Tricks drauf. Aber die war auch jemand, die einfach ihr Alter total genossen hat und sich nicht hat klein machen lassen. Und man muss aber sagen, sie hatte sich natürlich einen wahnsinnig guten Ort ausgesucht, um alt zu werden, denn in Panama werden alte Leute ganz anders respektiert, übrigens in Island auch. Und in Panama ist das wirklich, dann bist du Doña Gerta und der Jüngere, der mit dir spricht, nimmt deine Hand. Es gibt also einen Körperkontakt. Es gibt halt Länder, wo es auch leichter ist, älter zu werden. Ne? Oder auch übrigens etwas, was ich liebe an Island, Andreas. Also ein Bild, das es bei uns nicht, weil wir keine Hotpots haben, wohl nie geben wird. Aber ich sehe ganz oft, dass eine alte Frau im Hotpot sitzt, wo eben alle hingehen. Und die ist umringt von jungen Männern und die erzählt den Witze und die lachen sich schlapp. Das ist etwas, was wir bei uns nicht sehen. So. Ich glaube, es gibt Orte, wo es leichter ist, alt zu werden.
Hier auch.
Ja, ne?
Also wir nehmen hier dauernd Leute Taschen ab.
Das, okay, damit hätte ich ein Problem.
Nein, das habe ich am Anfang auch gehabt. Und dann dachte ich aber, das ist auch der eine Art und Weise, Fürsorge zu zeigen. Das ist so ein bisschen wie den Ketchup-Fleck von der Jacke wegmachen. Mhm, und es ist mir auch schwer gefallen, weil meine Selbstwahrnehmung ist, ich bin aerodynamisch und kann meine Tasche schon auch selber tragen. Und mittlerweile nehme ich das sehr gerne an. Mhm.
Ja, okay.
Weil ich glaube, dass es auch dann das Widerspiegeln ist. Also dieses Annehmen, auch zu sagen, ich mag das gerne, dass du jetzt eine Verantwortung für mich übernimmst.
Ja, es ist eine schöne Form von Aufmerksamkeit. Du siehst, dass ich dich brauchen kann. Das ist ja auch toll. Ja.
Und es ist halt, diese Helfernummer ist ja, also Helfer in Anführungsstrichen, ist ja immer davon geprägt, man kommt irgendwo hin, wo man nicht hingehört und nicht dazugehört.
Ja.
Und tut dann etwas, wo alle vor Dankbarkeit aus allen Poren platzen müssen, vor Begeisterung. Mhm. Dann hast du eine Augenhöhe verloren. Mhm. Das ist ganz schwer, weil dann wird natürlich zurückgespiegelt, du bist großartig und der Held. Also ich habe hier viele Leute getroffen, unterschiedlichster Herkunftsländer, die ihre Biografien in den Heimatländern komplett versemmelt haben.
Okay.
Und die jetzt hier quasi ihr Leben auf links drehen und jetzt auf einmal die Retter der Ukraine sind.
Sind sie oder glauben sie, das zu sein?
Das ist deren Wahrnehmung.
Okay.
Und werden natürlich auch so gespiegelt, weil das sind dann irgendwelche Amerikaner, die dann halt Spendengelder noch flüssig machen und versuchen, ihre Leute zu unterstützen. Das ist alles gut von dem Ergebnis. Es ist alles sehr, sehr schwierig, wenn man sich vorzugsweise, sind das junge Männer, mit denen unterhält und merkt, wenn der Krieg vorbei ist, wirst du hier ein Riesenproblem haben. Weil dann ist diese Anerkennung und dieses wir brauchen dich auch vorbei, dann wird dieses Land aufgebaut. Und da hast du dann nämlich leider nichts mehr beizutragen, weil du dich mit der Infrastruktur von diesem Land eigentlich gar nicht auseinandergesetzt hast.
Ist nicht eigentlich,
du bist gut für einen Krisenmodus.
Ja, genau. Aber sag mal, ist nicht eigentlich der Knackpunkt, sobald Menschen das für ihr eigenes Ego machen, dass das der Punkt ist?
Ja.
Ja, ne? Ja. Weil dann funktioniert es einfach nicht. Ja.
Das ist wahnsinnig schwierig. Also ich erlebe das in Deutschland oft, dass Menschen mich ansprechen und sagen, wie ist es denn im Krieg? Ist ja auch alles fein. Und dann sage ich zwar, jetzt am Anfang habe ich immer gedacht, die wollen wirklich was wissen. Viele wollen mir erzählen, was sie gerade gemacht haben. Also ich sitze dann da in so einer Rolle, Absolution zu erteilen. Ne? Oder als ich die Menschen bei mir zu Hause hatte, das waren ja in 6 Monaten mal 400 Leute, die bei mir in der Wohnung waren, die dann alle der Reihe nach da schnell rausvermittelt wurden. Und als das dann auch so ein bisschen öffentlicher wurde, hat mir jeder dann sofort erzählt, dass er ja auch eine syrische Familie kennt. Wo ich dachte, was bin ich jetzt so ein Entlastungsheinz für dich? Also du musst mir jetzt erzählen, was du geleistet hast, damit du dich besser fühlst. Mhm. Und das ist mir am Anfang schwer gefallen, weil ich so dachte, dann greif doch mal strukturell ein. Also du hast die Kapazitäten und du hast die Möglichkeiten, vielleicht auch strukturell mehr zu machen und zu verändern. Und das Einzige, was dich interessiert, ist mir zu erzählen, dass du mit einer syrischen Familie jetzt mal Fußball spielen warst. Und willst jetzt von mir hören, dass du ein toller Mensch bist. Bist du ja auch. Aber du machst es nicht für den Syrer. Wenn man sich darüber im Klaren ist, ist es okay. Also ich hatte einen jungen Mann, der hat irgendwie über Monate eine Architektengattin im Grunewald sehr beglückt in allen Ebenen und hat dann irgendwann entschieden, dass die Beglückungsphase jetzt vorbei ist und er würde jetzt dann gehen. Und dann war diese Frau total empört, weil sie hätte ja ihm quasi alles gegeben. Das ist jetzt auch keine Untertreibung. Aber sie hat gar nicht mitgekriegt, dass es ein Austausch war. Ja. Also sie hatten beide Spaß an dem gegenseitig sich Dinge geben. In dem Moment war es für den jungen Mann natürlich irgendwie auch super. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ein Bett, das auch noch geteilt wird. Total klasse. Ich etabliere mich jetzt hier und dann gehe ich meinen Weg. Mhm. Und sie hat das aber ganz anders wahrgenommen. Mhm. Und das ist ganz oft, dass Menschen, die unterstützen, vergessen, wie die einzelnen Rollen sind.
Naja, weil
und dann eine Klarheit vergessen.
Ja, aber das, was du erzählst, kann ja nur passieren, wenn es da ein Gefälle gibt. Also das heißt, dass sie eigentlich doch nicht auf gleicher Augenhöhe waren.
Ja.
Ne? So, ja.
Und das ist das, was wir also auch alle vom Verein und alle Mitarbeitenden haben, ja, eine Philosophie, das ist Augenhöhe. Mhm. Das heißt, für uns bedeutet das immer wieder, jeder von den Leuten, die wir begleiten dürfen, trifft seine Entscheidungen für sein oder ihr Leben.
Fantastisch.
Die müssen wir nicht gut finden.
Ja.
Wir müssen nicht mal die Leute sympathisch finden. Mhm. Wir geben ihnen die Chance, eine Entscheidung treffen zu können. Mhm. Wir ermöglichen ihnen bestenfalls, dass sie eine Entscheidung treffen können. Und wenn wir richtig gut sind, ist diese Entscheidung so nachhaltig und so gut, dass sie damit dann auch in Deutschland ein gutes Leben führen können. Mhm. Aber es ist deren Entscheidung.
Ja.
Ich muss das nicht gut finden.
Ja.
Und das gilt aber andersrum genauso. Also niemand muss meine Entscheidung gut finden. Niemand muss meine Religion gut finden. Das muss alles nicht sein. Aber trotzdem muss man akzeptieren, dass jemand mit einer anderen Religion, mit einer anderen Hautfarbe, mit einer anderen Lebenseinstellung da ist. Also wenn man eigentlich an dem Punkt drüber zu reden, muss man mit der AfD diskutieren, da bin ich relativ klar. Nein!
Die Frage wollte ich dir auch gar nicht stellen, weil ich finde, über diese Partei wird zu viel geredet. Ich wollte der an dieser Stelle keinen Raum geben.
Das ist ein Missverständnis, Anne. Das ist keine Partei, das ist eine Sekte.
Ja, vielleicht, okay. Ja, ja.
Nein, ich habe das heute in einem Interview gelesen. Da hat jemand ganz schlau gesagt, wenn jemand mir erklären will, dass Rot schwarz ist und nicht sieht, dass es rot ist, dann haben wir einfach keine Basis zur Diskussion.
Eine ganz interessante Haltung auch, ja.
Ja, und das ist ja genau das. Mhm. Das macht ja die AfD, sagt, das ist rot und es ist in Wirklichkeit schwarz. Und dann sagen Leute, nee, ist nicht. Das ist alles Fake News. Egal.
Wie lange wirst du noch in Odessa bleiben?
Bis morgen früh.
Und dann geht es wohin?
Dann gehe ich nach Berlin, dann bin ich am 19. und 20. auf einer EU-Konferenz in Brüssel und dann fahre ich wieder zurück in die Ukraine.
Das heißt,
ich muss zwischendrin wieder her, stimmt gar nicht. Am 14. haben wir einen Bus.
Okay.
Also am 14. bin ich wieder hier.
Das heißt, ihr bekommt auch politische Unterstützung.
Harter Weg.
Ja, okay. Mhm.
Ganz anstrengend. Also ich kämpfe seit anderthalb Jahren mit Parlamentariern und dem Außenministerium, weil Frau Baerbock im Mai 2022 in Moldawien verkündet hat, dass 2500 ukrainische Geflüchtete per Luftbrücke evakuiert werden. Davon sind Stand jetzt 958 evakuiert worden. Dann haben wir über die Deutsche Botschaft Moldawien, über das Krisenzentrum Ukraine der deutschen Bundesregierung, über das Innenministerium und über Parlamentarier angeklopft und gesagt, Kinder, wir holen euch die 1500 Leute innerhalb von 3 Wochen dort raus. Wir haben das Know-how, wir kennen die Abläufe, wir haben auch bei den Evakuierungsflügen, die initiiert von der Deutschen Botschaft, Außenministerium, über dem UNHCR durchgeführt wurden, haben wir mitgearbeitet. Weil die haben komischerweise die Flieger nicht voll gekriegt, also haben sie uns angerufen und gesagt, könnt ihr noch ein paar Leute vorbeibringen?
Das gibt's ja nicht.
So. Doch, ist so. Und dann haben wir selber ja Flugevakuierungen gemacht mit behinderten Kindern. Das heißt, wir haben sowohl Fluggerätschaften, wir haben den Zugang zu den Menschen, die raus wollen. Und wir kriegen weder aus dem Außenministerium noch von der Krisenstab noch von der Deutschen Botschaft eine Antwort.
Verrückt. Gut, aber das heißt einfach machen, oder?
Nee, können wir nicht.
Okay.
Weil das ist ein finanzieller Aufwand. Da bist du bei 2500 Leuten, die jetzt halt unter der Flagge der Bundesregierung ausgeflogen werden würden.
Ja.
Aber Frau Baerbock war übrigens letztens im Restaurant im Kreuzberger Himmel. Das machen Politikerinnen sehr, sehr gerne, da vorbeikommen und sich anschauen, wie das denn so mit der Integration klappt.
Kreuzberger Himmel ist übrigens ja auch ein ganz schöner Name.
Der war gegeben. Ich habe immer gegebene Namen. Das ist von der Kirchengemeinde, der Kirche, die haben das am Anfang betrieben und wir haben den übernommen. So, anyway, also Baerbock war da, Cem Özdemir war da, wie heißt unser Bundespräsident?
Steinmeier.
Walter Steinmeier war da, die ganzen Bürgermeisterinnen von Berlin, den Kiezen waren da, also die kommen immer sehr gerne vorbei, da kommen auch Delegationen vorbei vom Außenministerium und gucken sich an, wie es dann mit der Integration läuft. Wenn wir dann von denen was wollen, kriegen wir in der Regel keine Antwort. Mhm. Also wir sind ein Vorzeigeprojekt und kriegen dafür Schulterklopfen. Ich habe ja auch das Bundesverdienstkreuz bekommen und habe gedacht, wunders, was das für Türen jetzt öffnet.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens.
Vielen Dank dafür. Es ist ein sehr schöner Dekoartikel. Der bringt genau null.
Okay, schade.
Also es ist Spendern und Spenderinnen gegenüber. Es ist quasi wie ein Ritterschlag. Ja. Das finde ich auch gut, weil man wird ja natürlich durch einen sehr, sehr langen Prozess geschleust, bis man das überhaupt kriegt. Also es sind im Hintergrund Recherchen und Leute wurden angerufen und bin ich dann auch wirklich glaubwürdig. Von daher ist das wie so ein TÜV-Siegel an moralischer Glaubwürdigkeit. Aber einen Effekt hat es null.
Schade.
Ja. Ich kann es ja nochmal mit einer großen Geste zurückgeben. Dann gibt es nochmal ein bisschen Presse.
Da kennen wir uns doch aus. Einen Podcast über Zuversicht möchte ich nicht so enden lassen.
Nein, gar nicht. Nein. Nee. Der Podcast über Zuversicht endet genau damit, nämlich mit der Zuversicht, dass man als ein ganz kleines Rad dann doch verdammt viel bewegen kann.
Ich danke dir sehr dafür.
So gerne.
Und dann machte Andreas an diesem Abend, an dem wir uns virtuell per Kamera trafen, noch etwas Ungewöhnliches, als wir den Podcast hier beendet hatten. Er war anschließend verabredet und meinte, willst du mal mit mir durch Odessa kommen? Und so nahm er mich mit auf eine virtuelle Stadtführung und zeigte mir im Gehen durch Odessa auf seiner Smartphone-Kamera diese wunderschöne Stadt am Schwarzen Meer, in der das normale Leben trotz allem noch immer irgendwie zu funktionieren scheint. Den Link zu Be an Angel findet ihr in den Shownotes. Das war Zuversicht, ein Podcast von und mit Anne Siegel. Alle 14 Tage freitags, wenn das Wochenende beginnt, mit einer fetten Ladung Rückenwind für die, die sich gerne wundern und die selbst in tristen Momenten die eine schöne Wolke am Himmel sehen oder jemanden brauchen wie mich, die diese schöne Wolke sieht und sie daran erinnert oder auch an das Lächeln beim Hören. Die passive kleine Schwester der Zuversicht ist übrigens Hoffnung. Hoffnung erwartet, die Zuversicht ist die aktive Suche nach den positiven Möglichkeiten, und die entstehen im eigenen Inneren. Danke fürs Zuhören. Erzählt Menschen, die euch etwas bedeuten, von diesem Podcast. Und nein, den gibt es nicht überall da, wo es Podcasts gibt. Also praktisch schon. Aber wer hat sich eigentlich diesen beknackten Spruch ausgedacht, den alle ständig zitieren am Ende ihrer Podcasts? Dann doch lieber die App oder den Player eures Vertrauens. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Zuversicht ist eine Produktion von This Voice Travels. Musik, Idee und Produktion Anne Siegel.